What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Tatsächlich die letzte Folge vor Weihnachten. Björn, wie geht's dir? Freust du dich schon auf Weihnachten oder bist du noch gar nicht im Christmas-Modus? Bist du noch voll in der Arbeitswelt gefangen?
Doch, ich bin jemand, der Weihnachten liebt und feiert und deswegen freue ich mich auch drauf. Ich habe jetzt schon 2 Weihnachtsbäume gekauft, die auch jeweils in die Wohnungen getragen, aufgestellt. Sie wurden geschmückt. Sie wurden geschmückt von der Damenwelt. Dafür auf jeden Fall mal Danke an meine Familie. Aber ich habe quasi so die, in Anführungszeichen, Holzfällerarbeit gemacht. Also ich habe sie einfach geholt. Ich habe sie jetzt nicht selber gefällt. Habe ich aber auch mal gemacht. Das war eine sehr geile Erfahrung auf so einem Feld, wo du das machen durftest. Das war auch geil. Aber ich bin schon in Weihnachtsstimmung und ich pumpe auch das ein oder andere Weihnachtslied und ich liebe diese Zeit extrem. Wie ist bei dir? Hast du schon was geholt?
Tatsächlich, ich muss mich jetzt komplett outen. Ich hatte dieses Jahr keinen Bock mehr, einen Weihnachtsbaum zu holen.
Und dann krass, du bist schon der Dritte, der mir das sagt. Wirklich aus meinem Freundeskreis, der sagt, ich hatte dieses Jahr keinen Bock auf einen Baum.
Ja, ich hatte Bock auf einen Baum, ich hatte bloß keinen Bock, ihn zu holen. Und wer steht gestern vor meiner Tür? Es klingelt 11 Uhr in der Früh. Denke ich mir, okay, ich erwarte kein Paket.
11 Uhr in der Früh.
Ja, okay.
Alter, da bin ich schon 6 Stunden, 7 Stunden wach.
Ja, okay, 11 Uhr vormittags. Yeah. Auf jeden Fall kommt einfach meine Mom, straight, beste, hat einfach so einen kleinen...
Hat einen Baum dabei. Geil.
Genau, hat einfach so einen kleinen Baum. Ich wollte keinen großen... Was habt ihr euch für einen geholt? Habt ihr euch einen großen geholt oder auch so einen kleinen, so 1,20, 1,50?
Beide sind ungefähr 1,90, 2 Meter.
Okay. Ja, gut. Ich habe dieses Jahr nur eine kleine Variante. Aber ich bin auch schon komplett in Weihnachtsstimmung und Weihnachtslieder pumpen, also da bin ich auch mit dabei. Sobald ich irgendwo, weiß gar nicht, was ist. Wir hatten die Frage mal, kannst du dich mal erinnern?
Unser liebstes Weihnachtslied?
Ich glaube, wir haben beide, geantwortet. I'm driving home for Christmas. Ich kann mich noch dran erinnern.
Das ist sehr stark. Oh, ja. Echt? Das ist nicht mein Favorite. Ich habe einige, aber ich kriege sie, glaube ich, gerade. Also ich liebe von hier Melanie Thornton, wie heißt das? Dieses Coca-Cola-Song, nenne ich es einfach.
Legendär,
Das ist wahrscheinlich der stärkste. Driving Home for Christmas ist stark. We Are the World ist komischerweise in meiner Familie ein Christmas-Song. Den hören wir immer an Weihnachten. Und ich mag auch, ist eigentlich voll der Scheiß-Song, weil es halt auch so ein moderner Pop-Quatsch ist, aber NSYNC hat einen Weihnachtssong, der heißt so Merry Christmas and Happy Holidays. Und den feiere ich zu Tode auch.
Okay, den werde ich mir auf jeden Fall nachdenken. Ich kenne ihn noch nicht.
Du kennst den 1000%, glaub mir. Ich kann nur obviously nicht singen, aber du kennst den 1000%.
Ich höre ihn mir auf jeden Fall nach unserer Podcast-Folge an. Ja, also so steht es bei uns gerade eben um die Weihnachtssituation. Also wir haben beide schon einen Weihnachtsbaum. Ich habe nur einen. Und wir beide freuen uns natürlich auch nächste Woche auf die Christmas Games. Heute nochmal eine ganz normale Episode mit einer Starting Five, Spieler der Woche, bester Moment, nervigster Moment. Und dann nächste Woche haben wir, glaube ich, auch schon angekündigt, dass wir so einen Quick Recap machen vom Christmas Day. Genau, und dann verabschieden wir uns für 3 Wochen, glaube ich, waren es overall in die Winterpause. Und bist du am Ende des Jahres ausgelaugt? Ich merke gerade schon so ein klein wenig, es war wieder ein langes Jahr, aber manchmal frage ich mich auch, ob das einfach nur Kopfsache ist, weil ich sehe das Datum und mein Kopf denkt sich so, war schon wieder ein langes Jahr, oder? Vielleicht ist es auch voll psychischer Bullshit, dass man immer am Ende des Jahres denkt, boah, ich bin voll müde und kaputt.
Das kann sein. Ich habe erstmal festgestellt, wir sind jetzt in diesem ätzenden Alter, wo alle um dich rum plötzlich sagen, ach, schon wieder ein Jahr vorbei. Ja, das geht jetzt mittlerweile so schnell. Ey, jeder von denen kriegt das nächste Mal einen Roundhouse-Kick, wirklich. Ich kann das nicht mehr. Immer dieses, ist schon wieder vorbei. Ne? Also, wart ihr nicht da die Monate? Also habt ihr es nicht gesehen? Ich weiß, welche Monate stattgefunden haben. Ich war anwesend in meinem Leben. Ja. Nee, also ich bin ein bisschen ausgelaugt, doch, aber das hat einfach damit zu tun, dass ich mir jetzt gegen Ende vom Jahr einfach viel zu viel aufgehalst habe. Ich habe jetzt voll angefangen mit 5 Uhr aufstehen und Workout. Dann habe ich jetzt mit Spanisch angefangen. Französischkurs habe ich zusätzlich noch. Dann irgendwie jeden Tag Output. Dann, keine Ahnung, noch das Format. Also ich bin so ein bisschen selber schuld. Ich habe voll übertrieben jetzt gegen Ende des Jahres. Davon bin ich ein bisschen müde. Aber sonst, nee, ich freue mich auch voll auf 2024. Ich liebe ja auch Silvester. Ich liebe den 1.1. Weil ich bin so voll der Neujahresvorsätze-Typ. Und das funktioniert auch bei mir. Haben wir auch schon oft drüber geredet. Ich finde das auch Quatsch, immer zu sagen, es funktioniert nicht. Ja doch, du musst dann halt aber ein bisschen durchziehen, dann klappt es schon. Und ich freue mich richtig. Ich freue mich auch auf den 1.1. Wie gesagt, ich bin da voll drin.
Ich bin gespannt. 2024, was wird uns alles erwarten? Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein geiles NBA-Jahr. Bisher hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, auch mit dem In-Season-Tournament. Jetzt kommt dann so ein bisschen der Januar, der ist immer ein klein wenig schleppend, aber ich kann euch vielleicht ein bisschen Hoffnung machen, wenn man da aktuell so reinhört, was da abgeht, so mit Markkanen und Zach LaVine und so weiter, könnte es auch sein, dass der Januar vielleicht jetzt basketballerisch gar nicht so das Highlight ist, aber dass es vielleicht den ein oder anderen Trade gibt. Und das wäre natürlich, müssen wir übrigens mal überlegen, wenn es plötzlich irgendwie voll die Blockbuster-Trades gibt und wir sind dann irgendwie so...
Schön in der Winterpause.
Ja, übrigens, Zach LaVine wurde getradet zu den Kings und Markkanen wurde getradet zu keine Ahnung wohin. Ja, da müssen wir da mal gucken, ob wir dann irgendwie einen Notfallpot aufnehmen. Aber... Ja,
aber
genau.
Gut, dass du das schon mal eingeordnet hast, weil ich hatte die Meldung noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Und ich dachte gerade, willst du mir jetzt sagen, es ist gerade im Gespräch Markkanen für LaVine? Weil dann geht ja Markkanen zurück nach Chicago.
Nee, das ist nicht im Gespräch. Markkanen ist einfach nur verfügbar. Die Kings haben, glaube ich, Interesse. Ich habe vorhin auch gelesen von Chris Haynes. Die Jazz machen anscheinend auch Jordan Clarkson verfügbar, was auch interessant ist. Also ich glaube, da wird auf jeden Fall was passieren. Zach LaVine, bin ich mir jetzt 100% sicher, der wird noch getradet. DeMar DeRozan hast du ja auch noch. Der Vertrag läuft aus. Ja. Dann immer noch ein Name, den ich immer wieder gerne mit reinwerfe, weil auch sein Vertrag läuft aus, ist Buddy Hield bei den Indiana Pacers. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Pacers dann nicht noch sagen, das ist einer der besten Shooter in der Liga. Nehmen wir noch irgendwie einen First-Round-Pick mit von irgendeinem Contender. Also ich glaube, wir haben eine geile Trade-Deadline vor der Nase, aber... Ja,
aber wir sind schön im Winterurlaub, Leute.
Genau, ne? Richtig. Informiert euch dann bitte auf anderen diversen Seiten. Also wir brauchen auch mal unsere Pause.
Stell dir vor, das würden wir immer so machen. Auch so während der Free Agency sind wir einfach gar nicht da.
Ja, genau. Also wir geben euch dann einfach das komplette Update so Mitte September, so wenn wir dann wieder zurück sind aus dem Sommerurlaub.
So Mitte August, wo überhaupt niemand Bock hat auf Basketball.
Das ich glaube, der
also
August...
Also Mitte, Ende August ist immer der schwächste Monat, glaube ich.
Ja. Und wird auch dieses Jahr echt tough, weil Olympia einfach früher stattfindet. Ja. Und deswegen ist einfach Mitte August, Ende August wird einfach gar nichts sein. Da ist alles durch. Der Draft, die Summer League, Olympia, da gibt's dieses Mal einfach nichts.
Da bin ich aber auch einen Monat tot. Also da müsst ihr mir auch gar nicht kommen. Ich bin da wirklich einen Monat weg, weil nach dem Jahr plus Olympia noch, da kann ich dann safe nicht mehr. Eine Frage habe ich noch. Das ist jetzt kein Teil der Starting Five. Wir gehen gleich rein. Aber die Frage stellt sich mir, warum wollen die Jazz gerade unbedingt ihre ganzen Leute loswerden, wenn der nächste Draft so für den Arsch ist? Also ich habe jetzt wieder einen Artikel gelesen, dass die ganzen Prospects bisher die Scouts enttäuschen und dass keiner wirklich Bock hat. Geht's dann da einfach schon, dass die halt, die traden ja jetzt einen Markkanen nicht nur für einen First-Round-Pick beispielsweise, sondern da sind dann ja mehrere aus verschiedenen Jahren involviert. Und dass es einfach darum geht, ne? Weil, also der nächste Draft, bisher hören wir ja nur, naja, geht so.
Ja, der nächste Draft ist wirklich schwach. Also auch in der Breite, ich gehe mal davon aus, einfach zu sagen, das macht für uns gar keinen Sinn, da jetzt irgendwie zu competen um die Play-In-Ränge. So, lass uns einfach, wir haben jetzt ein bisschen Basketball gespielt, Markkanen hat seinen Wert, Jordan Clarkson hat seinen Wert, gerade eben Du kennst Danny Ainge, Mann, der denkt sich auch so, ey Jungs, Mann, ihr habt gerade alles perfekt gemacht, Mann, für euch kriege ich gerade richtig Creme de la Creme, 3, 4 First-Round-Picks und jetzt verschiffe ich euren Arsch irgendwo hin nach Sacramento oder so. Ja, nein, ich glaube, es geht wirklich nicht um den kommenden NBA-Draft, weil, ja, lass uns mal überraschen, vielleicht ja auch über die nächsten 2, 3 Monate kristallisiert sich noch das ein oder andere Talent raus, aber auch was ich bisher gesehen habe, sind da keine absoluten Superstars oder Jahrhunderttalente mit dabei. Ja, aber deswegen denke ich, die Jazz wollen da auch einfach für die Zukunft, wobei die dann irgendwann auch so viele Picks haben, wenn du mal überlegst, wie viele Picks die jetzt schon haben, aber ja.
Ja, die wollen Sam Presti neidisch machen.
Genau, richtig. Ja. Aber naja, ja, ich wollte
nur noch sagen zu dieser Rookie-Klasse auch, man muss aber vielleicht auch so ein bisschen relativieren. Zum einen sind wir relativ Anfang der Saison immer noch von der College-Season auch. Also March Madness kommt erst alles noch und da haben wir jedes Jahr irgendeinen, der dann durchdreht und plötzlich ein Prospect ist, den wir nicht so auf dem Schirm hatten. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn du den Draft vom letzten Jahr anguckst, ich weiß nicht, ob wir vor dem Draft darüber geredet haben und wir haben die meisten Spieler davon später dabei, dass gefühlt irgendwie 10 Rookies direkt einen Impact haben würden. Und zwar großen Impact und starten und Top-Defense spielen und nicht nur Wemby und Chet, sondern wirklich auch die Leute dahinter. Da haben wir ja nicht wirklich drüber geredet. Deswegen vielleicht muss man auch so ein bisschen noch, vielleicht ist auch gerade einfach die coole Sache zu sagen, ey, die Prospects sind dieses Jahr enttäuschend, aber warten wir es halt auch erstmal ab, ne? Die müssen auch erstmal eine College-Saison oder G-League-Saison jetzt hinter sich bringen.
Ja, absolut. Ja, also dieses Jahr sind wirklich so viele Rookies mit dabei, die unfassbar gut spielen. Wir haben noch gar nicht gesagt, über was wir heute reden. Also letzte Woche hatten wir ja so ein bisschen Spieler, die uns enttäuscht haben bisher. Und jetzt heute geht's um Überraschungskandidaten, einfach Spieler, die wir feiern, die jetzt aber vielleicht nicht auf den Namen irgendwie Giannis, LeBron, Luka Doncic, Jokic oder sowas hören, sondern einfach so ein bisschen aus der zweiten und dritten Reihe. Und da freue ich mich drauf, weil es gibt ein paar Spieler, die echt ihr Hack verdient haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, du hast auch ein paar Spieler dabei, über die man so normalerweise nicht spricht. Jetzt aber erstmal eine Starting Five. Die letzte Starting Five in diesem Jahr. Nächste Woche gibt es keine Starting Five und dann ist Urlaub. Stimmt. Also, ich hoffe, du hast keinen Shit
mitgemacht. Okay, richtig Druck jetzt auf der Starting Five. Okay, aus dem Nichts plötzlich. Ja, wir starten erstmal dann ein bisschen mit dem ganzen Jahresabschlussthema rein. Und zwar, was war dein Lieblingsbasketballmoment dieses Jahr?
Ja gut, das ist ziemlich einfach der Gewinn der Weltmeisterschaft. Boah, das war so emotional. Ich kann mich wirklich noch an jede Sekunde, jede Minute erinnern, wie emotional das war. Auch du konntest deine Tränen gar nicht zurückhalten. Mit jedem, den ich gesprochen habe, jeder hat gesagt, ey, das hat einen einfach überkommen. Dann kann ich mich noch dran erinnern, wir beide haben uns direkt in den Podcast danach gehauen. Wir sind voll ausgerastet. Weltmeister, wir haben es geschafft.
Und stimmt. War dann Spotify Podcast der Woche.
Genau, richtig.
Ja, und dann waren darf wir man da nicht auch, vergessen.
Dann waren wir auch da mit drinnen. Und dann auch diese ganze Euphorie danach, das ist was. Wer weiß, ob wir das nochmal so erleben werden. Dann das ist natürlich das unglaubliche Halbfinale gegen die USA, diese Aktion von Andy Obst gegen Halliburton, ne, der einfach wegrutscht. Ja, die WM, das war schon das absolute Highlight. Weil ich bin ehrlich zu euch, die NBA Finals, es war ganz nett, aber es war jetzt nicht so, dass es mich irgendwie komplett gekickt hat, weil einfach die Denver Nuggets für mich overall der klare Favorit waren und vor allen Dingen bei der Weltmeisterschaft diese Do-or-Die-Games, wir haben es jetzt auch beim In-Season-Tournament gesehen, das ist so geil und deswegen ist das einfach mit Abstand mein Basketball-Moment 2023 und ich vermute bei dir auch.
Ja, ich habe zwei dabei, aber der eine ist es natürlich auch bei mir. Und Fun Fact, ich besitze jetzt ein Stück der Shorts von Andy Obst. Ja. Das wurde mir nämlich zugeschickt. Und ich finde es richtig witzig, dass ich jetzt ein Stück der Shorts habe, weil ich habe dann gesagt, Kleider machen Leute. Und das bedeutet ja tatsächlich, wenn ich das in der Hand habe, färbt bestimmt ein bisschen was von dem Talent von Andy Obst auf mich ab.
Absolut.
Und dadurch sollte sich Halliburton auf jeden Fall warm anziehen, wenn er mich das nächste Mal sieht, weil ich werde den aus der Halle crossen.
Ist das aus dem Spiel gegen die USA?
Der wird auf mich zulaufen und direkt ins Rutschen geraten. Der weiß gar nicht, was passiert. Du hast die WM perfekt zusammengefasst. Also das ist halt echt krass. Ich habe mein erstes internationales Turnier gesehen von Deutschland 2003 und das waren halt wirklich einfach abgesehen jetzt von den Nowitzki-Jahren, war es danach vor allem sehr, sehr dunkle Zeiten. Wir hatten nie dieses Talent überhaupt. Und dann war es irgendwie auch geil, weil man hat bei uns in der Community, finde ich, so gut gespürt, so, ey, warte mal, das geht. Das geht. Mhm. Ey, alle haben sich so ein bisschen angeguckt, so, ey, schau dir mal die anderen Teams an. Okay, schau dir uns mal an. Wir haben letztes Jahr schon Bronze gewonnen bei der Eurobasket. Wir haben Dennis, wir haben Franz, die können immer sich ein Bucket kreieren. Ich glaube, das geht. Und dann sind wir halt wirklich so Spiel für Spiel da durchgegangen. Für mich war das Krasseste eigentlich fast schon USA zu schlagen. Also das war für mich fast größer als die WM an sich, weil du einfach dachtest, so USA ist unschlagbar für immer. Aber ja, wir haben sie umgehauen und ja, jetzt
kommen sie.
Wir
hatten davor dieses Scheißspiel gegen Lettland. Ich habe gedacht,
Vor allem war das so ein katastrophales Dennis-Spiel, wo er auch nur weitergeballert hat, obwohl sein Wurf nicht fiel. Und du dachtest dir, was macht der denn da? Und das war, glaube ich, auch das Dennis und Gordy Herbert streiten sich auf der Bank spielen. Ne? Das war auch das Lettland-Spiel, glaube ich. Oder war das eins vorher? Das weiß ich nicht mehr. Aber du hattest echt das Gefühl so, okay, vielleicht bricht hier die Mannschaft und dann überleben wir diesen Bertans-Wurf, der eigentlich schon reingeguckt hat. Ja, und the rest is history, Weltmeister. Ja, darf man nicht vergessen, werden wir, glaube ich, auch nie vergessen. Also jeder Basketball-Fan wird das für immer im Herzen tragen. Und dann mein zweiter Moment, der ist ein bisschen persönlicher. Da war ich mit der Community in New York und wir hatten unser letztes Spiel in Brooklyn, hatten da unglaublich kranke Plätze, Reihe 4 oder so, Reihe 6 hinter der Bank von den Cavs. Und da hat Donovan Mitchell einen kranken Dank auch ausgepackt. Mhm. Ich weiß nicht mehr über wen, ich glaube über Yuta Watanabe, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall unfassbares Spiel. Und das war halt, wenn so eine Reise vorbei ist und du es wirklich geschafft hast, dass die Leute alle bei den Spielen waren, alle ihre Tickets hatten, wenn du da danach rausläufst und ich glaube, wir sind dann an dem Abend, weiß ich nicht mehr, glaube ich, sind wir über die Brooklyn Bridge zurückgelaufen nach Manhattan zu unserem Hotel. Da dachte ich mir so, ey, das kann nicht sein, dass ich hier gerade mit 10 Basketballfans laufe, die ich vorher nicht kannte und wir dieses Spiel geguckt haben. Das war cool, also ich zusammen mit Aisha, das war sehr, sehr geil, ja. Das war auf jeden Fall einer meiner besten Momente dieses Jahr auch.
Ich habe mir fast gedacht, dass du was von dieser Reise nimmst. Ist mir irgendwie einfach gleich in den Kopf gekommen, weil du auch damals zu mir gemeint hast, dass es einfach super, super nice war und du warst auch happy mit der. Aber war das die Reise mit der Organisation am Anfang, mit der Einreise, wo es so viele Probleme gab? War das die oder war das eine andere? Ich kann mich an eine Reise erinnern, wo du gesagt, da haben wir nämlich per WhatsApp Sprachnachrichten hin und her geschickt und hast zu mir gemeint, boah, alles mega geil, aber wir haben gerade voll Probleme, weil der reist da an und der da und es gibt irgendwie Probleme und dies, das.
Ich glaube, das war, das kriege ich nicht mehr zusammen. Ich glaube, bei beiden Reisen mussten die Leute relativ lange warten bei der Einreise in die USA. Aber ich glaube, Chicago war tatsächlich schlimmer. Ich glaube, als die nach Chicago eingeflogen sind, da standen manche irgendwie 2 Stunden in dieser Customs-Schlange. Also wo du nochmal da mit dem Beamten reden musst, so wer bist du, was machst du, wann fliegst du wieder heim? Und das war eine Katastrophe. Da gab es dann auch noch einen, der war so aufgeregt, weil er noch nie in Amerika war und nicht so gut Englisch konnte. Und dann hat er sich endlich ein Taxi genommen und dann steigt er in das Taxi ein, fährt los und merkt auf dem halben Weg, jetzt hat er seinen Koffer stehen lassen am Flughafen an der Taxiabgabe.
Oh mein Gott.
Und dann musste er wieder alles zurückfahren. Und wie gesagt, der hat sehr gestruggelt mit seinem Englisch und kam dann natürlich da an, der Koffer war längst weg, weil die den natürlich auf Verdacht erstmal weggesperrt haben. Und dann kam er wieder zu uns, ohne Koffer, ohne irgendwelche Sachen. Das war halt auch immer eine Stunde Fahrt von dem Airport nach Chicago rein. Und da musste er am nächsten Tag nochmal hin und dann hat er aber, glaube ich, seinen Koffer bekommen. Also, es kann schon auch was Blödes passieren, aber trotzdem diese Momente, wenn du da durch die Städte läufst und so und dann in deiner Gruppe bist, das ist schon besonders.
Ist deine aktuelle Reise, ist die schon ausgebucht?
Ja.
Okay,
ja.
Alles klar.
Ja, sorry for you guys.
Sorry for you guys, das hätte ich jetzt hier Promo gemacht nochmal für die letzten, ne? Weil mein letzter Infostand war irgendwie, glaube ich, ein Ticket ist noch da, wenn jetzt mittlerweile.
Nee, wir sind jetzt ausgebucht, ist auch eine neue Konstellation, ganz interessant, super kleine Gruppe diesmal auch und ich bin gespannt, wie es wird, aber wird bestimmt auch wieder geil.
Okay. Erste Frage der Starting Five, 10 Minutes.
Perfekt. So muss weitergehen. Okay, lass mal gucken. Was habe ich denn noch dabei? Ja, komm, wir machen eine schnelle. Wir machen wieder Start-Bench-Cut. Mhm. Unsere Gern gesehene Rubrik, die wir jetzt nicht erfunden haben, aber die auf jeden Fall geil ist, Start Bench Cut. Und zwar, super schwierig, LeBron, Steph, Durant.
Oh mein Gott. Ey, er kommt immer mit den Konstellationen, wo du dir so denkst.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Ja, es darf ja nicht leicht sein. Ich kann jetzt nicht sagen, LeBron, Steph, Miles Turner.
Du hättest doch einfach machen können, Steph, Clay, Wiggins. Das wäre
ja, da musst du ja Curry cutten, ne? Nach dem letzten Spiel. Ja, weil Clay und Wiggins haben wir rasiert im letzten Spiel.
Hast du auch
abgekackt.
Hast du auch so viele Nachrichten bekommen? Weil, kannst du dich noch erinnern, im letzten Patreon-Pod ging es darum, was trifft eher ein, dass James Harden wieder einen Trade fordert oder Steph 0 von 10 from Downtown geht und wir beide...
Stimmt, ja.
Genau, und ich habe gesagt, nee, never. Und dann wirklich ein paar Tage später schießt er einfach 0 von 8. Also, ja. Hey, das... Ja, ist schon krass. 0 von 8, damit reißt, ist auch sein Streak gerissen. Ne? Letzte Mal, dass er keinen Dreier verwandelt hat, war 2018. November, Dezember 2018. Also über 5 Jahre fast hat er jedes Spiel einen Dreier getroffen. Ne? Aber jetzt, am liebsten würde ich gerade der Frage ausweichen, weil ich habe irgendwie keine Antwort im Kopf, mit der ich mich zu 100% sicher fühle. Versuch gerade so ein bisschen den Two-Way-Aspekt auch mit reinzunehmen. Dann ist vielleicht Steph das schwächste Glied, Kevin Durant, wenn er möchte, vielleicht sogar das stärkste. Und dann habe ich mit Kevin Durant jemanden, der fast 50-50-90 aus dem Feld schießt. Auf der anderen Seite, LeBron spielt auch eine sehr, sehr gute Saison. Hey, ich kann ja jetzt nicht sagen, ich starte Kevin Durant, ich bench LeBron und ich cutte Steph. Das fühlt sich hier komplett falsch an.
Nee, das kannst du echt nicht sagen.
Ja, aber wen willst du starten lassen? So vom Off-Ball-Movement müsste ich eigentlich Steph starten lassen, wenn es ums Dreier-Shooting geht, so wenn du diese Komponenten nimmst. Mhm. Wenn es darum geht, sich jederzeit ein Bucket kreieren zu können, auch wirklich aus jeder Situation. Also ein Kevin Durant kann ich halt auch wirklich in Post-Up-Situationen schicken oder in die Mitteldistanz, da ist halt Steph zum Beispiel nicht so stark. Oder gehe ich mit dem Mastermind LeBron James, der gefühlt alles irgendwie gut kann. Ey, ich schieb's jetzt einfach rüber zu dir. Gib mir bitte die richtige Antwort, komm.
Cool, du hast jetzt 5 Minuten drumherum geredet und jetzt muss ich es am Ende entscheiden. Mein erster Anspruch ist immer, machst du auch deine Teammates besser? Und dadurch ist für mich Durant eigentlich schon der klare Cut, so leid es mir tut. Er ist sicherlich offensiv vielleicht der beste, geskillteste, aber ich kann einfach Durant das nicht geben, weil Durant macht meiner Meinung nach niemand besser. Der fügt sich einfach nur in das System ein und spielt dann, aber der macht ja niemand besser drumherum. Deswegen, es ist für mich zwischen LeBron und Steph, wenn ich starte. Und ich bin in dieser Season von beiden extrem beeindruckt. Aber ich finde LeBron, vielleicht auch, weil die Lakers ein bisschen erfolgreicher sind, weil die Warriors so, ehrlich gesagt, ein bisschen schwächer sind.
Ja, sag einfach LeBron, Steph und Durant.
Ja, ist wirklich hart, aber ich sag LeBron, Steph, Durant. LeBron startet, Steph ist auf der Bench und Durant würde ich cutten.
Genauso hätte ich es auch gemacht, ja. Das war auch in meinem Kopf.
Ja, natürlich. Jetzt kommst du. Übrigens, Fun Fact, oder ich weiß nicht wie fun, aber ich habe eine Nachricht neulich bekommen, wo mir jemand geschrieben hat, so ey, ihr schätzt die Warriors zu pessimistisch ein, weil die hatten bisher einen der härtesten Spielpläne und die waren in vielen dieser Games auch drin bis zum Ende und haben dann in der Crunch-Time verloren, in knappen Spielen. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und der Kollege hatte recht. Also ich glaube, die Warriors hatten wirklich so einen Top 3, Top 5 schlechtesten Spielplan bisher in Sachen, wie hart die Teams waren, die sie gespielt haben. Und sie waren wirklich in vielen dieser Games drin. Also lass da mal den ein oder anderen Dreier anders fallen oder den ein oder anderen Layup reingehen. Dann sieht die Bilanz vielleicht ganz anders aus. Dann reden wir vielleicht über die Mannschaft ganz anders. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, es hat also selbst wenn die jetzt ein paar Spiele mehr gewonnen hätten, würde ich trotzdem auf diese Konstellation Wiggins und Clay und ehrlich gesagt auch Draymond gucken und sagen, die haben trotzdem Riesenfragezeichen. Du musst trotzdem über Trades nachdenken. Clays Vertrag läuft aus, die Vertragsverlängerung, die ihm angeboten wurde, will er nicht nehmen. Ja, was willst du denn machen? Willst du ihn für nichts gehen lassen im Sommer? Das ist ja auch scheiße. Du hast dieses ewige Fragezeichen, gibst du jetzt Kuminga und Moody mehr Spielzeit oder nicht? Dann hatten wir jetzt neulich die Crunch-Time, wo Wiggins und Clay beide gebencht wurden. Das hat, glaube ich, auch funktioniert. Ich glaube, sie haben das Spiel gewonnen. Dann zwei Spiele später haben Clay und Wiggins plötzlich beide zusammen 50 Punkte. Du weißt ja überhaupt nicht, was diese Mannschaft gerade ist. Deswegen, ich würde sagen, die Warriors haben trotzdem ihre Probleme, selbst wenn sie ein bisschen mehr gewonnen hätten.
Ja. Also das mit dem Spielplan ist ein guter Punkt. Klar, auf jeden Fall, die Warriors hatten echt keinen leichten Spielplan. Die haben schon alleine, glaube ich, 4-mal gegen OKC gespielt bisher. Mhm. Und die sind aktuell ja wirklich ein absolutes Top-Team. Aber es ändert natürlich nichts daran, dass Klay Thompson halt bis zu dem Zeitpunkt keine gute Saison gespielt hat, die letzten 3 Spiele. Okay, wow. Bin mal gespannt, ob er das so halten kann. Trifft wieder plötzlich 50% from downtown und sieht wieder komplett anders aus. Nach der Aussage, dass er gesagt hat, er spielt gerade selber like a ass, also so quasi komplett whack, hat sich da selber in die Kritik genommen. Wiggins auch zuletzt mit einem guten Spiel. Aber ja, Björn hat es, glaube ich, gut zusammengefasst. Dieses Team weiß gerade selber nicht, was sie sind. Das merkt man an der Rotation, das merkt man an der Minutenverteilung. Jetzt kommt Wiggins plötzlich von der Bank. Plötzlich starten so Typen wie Moses Moody und Podzimski.
Monster, ey.
Ja, richtig. Also, ja, guter Punkt. Trotz allem, glaube ich, die Kritik an den Spielern selbst, die war schon angebracht, weil das war phasenweise einfach eine absolute Katastrophe. Aber ja, lassen wir uns überraschen, wie die Warriors dann performen, wenn sie da mal gegen leichtere Gegner spielen. Ich habe den Spielplan jetzt nicht auswendig im Kopf und trotz allem, und vor allen Dingen Draymond ist halt natürlich auch immer noch so ein Thema. Der ist jetzt auf jeden Fall erstmal mehrere Wochen raus. Bin mal gespannt, wann der wieder zurückkommt. Naja, es bleibt ein bisschen chaotisch bei den Warriors.
Ja, das finde ich übrigens auch sehr krass, dass jetzt einfach das Statement ist, er ist jetzt erstmal ein paar Wochen raus und hat Therapiesitzungen. Ja. Weil das, also du musst dir überlegen, wie viele Spiele das dann am Ende werden für diese Aktion. Und ich weiß, dass viele sogar noch mehr gefordert haben und viele fordern, er soll aus der Liga und so. Aber ich denke mir oft, also bei keinem außer Draymond betrachten wir so krass auch den Track Record. Bei keinem würden wir jetzt sagen, ja, aber der hat vor 3 Jahren auch schon das gemacht, deswegen sollte jetzt die Strafe härter sein. Bei Draymond, nachdem es so häufig passiert, machen wir das aber. Und ich finde, wenn man das mal hochrechnet, sagen wir 3-4 Spiele die Woche, dann bist du alleine nach 3 Wochen Therapy, bist du schon mal bei 12 Spielen wahrscheinlich.
Ja.
Das ist eine ganze Menge, was sich da anhäuft. Wenn der jetzt einen Monat oder so raus ist, hat der 20 Spiele verpasst wegen einem Schlag ins Gesicht von Nurkic. Das ist schon krass eigentlich.
Mhm. Ja, und vor allem das große Problem ist in dieser Western Conference in diesem Jahr, das ist so ein harter und steiniger Weg, da oben reinzukommen. Also du hast jetzt an der 1 die Timberwolves und hast an der 2 die Oklahoma City Thunder. Also das sind 2 Teams, wo du jetzt nicht unbedingt damit gerechnet hast, dass die da oben drinnen stehen. Ja. Dann hast du die Mavs, bei denen läuft alles nicht perfekt, die sind aber oben mit drinnen. Die Clippers rasten gerade komplett aus.
Haben jetzt 8 über Spielen. Die reden wir gleich.
Okay, über die Pause ist okay. Gut. Deswegen, ich bin gespannt. Also die Warriors müssen schon schauen, dass man jetzt auch diese Mitte der Saison nicht einfach nur so wie früher vielleicht mal sagt, naja, interessiert mich nicht, uns interessieren bloß die Playoffs. Ja, pass auf, dass du nicht am Ende der Saison dann irgendwie, ich glaube, sie waren sogar kurzzeitig, oder sie sind aktuell nicht mal auf dem Play-In-Rang. Ich weiß gerade nicht mehr.
Sie sind ständig an der 11.
Genau, sie sind ständig an der 11.
Suns an der 10 und sie an der 11. Ja. Warriors an der 11. Okay. Ja gut, dann die nächste Frage. Ich versuche das so ein bisschen zu ordnen. Das haben wir es aber gerade schon aufgebracht. Ich will es auch so ein bisschen teasern, weil wir haben das Thema bei Shots Fired heute, wenn ihr es am Mittwoch hört, heute kommt Shots Fired. Und zwar die Clippers. 8 Siege in Folge. Ist diese Mannschaft for real, ja oder nein? Was sagst du?
Ja,
sind die ein Contender oder ein Pretender? So haben wir es gewordet bei uns im Titel.
Sie sind ein Contender, so wie sie aktuell spielen. Die ersten 5 Spiele waren eine absolute Katastrophe. Man hat 5 Spiele in Folge verloren. Und ich habe letztens auch eine Analyse gemacht, deswegen habe ich mir auch viele Possessions von denen angesehen und was sich alles verändert hat. Und dieses Team ist wow. Also wenn die so weiterspielen und wenn die gesund bleiben, das ist halt natürlich immer so dieses ganz oberste. Du brauchst halt einen Kawhi Leonard, der bisher aber jedes Spiel in dieser Saison gemacht hat. Mhm. Und das Spiel heute Nacht war, ich habe keine Ahnung, was mit James Harden im vierten Viertel abging, aber der Typ ist komplett ausgerastet. Kawhi Leonard macht jedes Spiel 30 Punkte. PG ist der beste Shooter from Downtown, trifft er hochprozentig bei einem hohen Volumen. Die sind aggressiv zum Korb. James Harden plötzlich Offball, zögert nicht mehr, nimmt diese ganzen Catch-and-Shoot-Dreier, wenn er sie bekommt. Und plötzlich hat das irgendwie Klick, Klick, Klick gemacht. Zubats aus dem Short-Roll trifft hier und da gute Entscheidung, wo ich mir denke, so, okay, Basketball-IQ discovered, oder was?
Ja.
Und deswegen, ja, ich habe mir von den letzten Spielen auch 2, 3 angesehen und ich kann es nicht glauben, dass ich sage, es macht mir Spaß, denen zuzusehen gerade eben. Die Offense sieht verdammt gut aus, auch mit James Harden. Und es gibt hier einen Mann, den ich einfach mal ganz, ganz fett Props aussprechen möchte. Denn ich glaube, da wird viel zu wenig darüber geredet, dass Russ gesagt hat, ich gehe auf die Bank, lass es uns ausprobieren. Und James Harden ist seitdem wirklich der klare Starting Five Point Guard. Ich glaube, dass das einen ganz großen Teil dazu beigetragen hat, dass es jetzt einfach gerade eben so läuft, wie es läuft. Du hast einfach auch eine gute Bench mit einem Westbrook, mit einem Daniel Theis und so weiter und so fort. Norman Powell spielt, finde ich, eine sehr starke Saison. Und deswegen, um diese Frage kurz zu beantworten, 8 Siege in Folge. Ich habe mir den Basketball angesehen. Wenn alle gesund bleiben, dann will ich erstmal sehen, dass jemand die in einer 7-Spiele-Serie schlagen kann.
Ja.
So, welche Position hattest du? Darfst du das verraten?
Ich bin dafür. Wir haben es noch gar nicht aufgenommen. Ich habe es vorhin nur als Themenvorschlag reingeschrieben. Okay. Wir nehmen später auf. Und ich hoffe, dass wir das nehmen am Ende. Oder ich werde dafür
pushen. Muss ihn auseinandernehmen diese Woche, Mann.
Ja, jede Woche.
Aber wir kennen ja Siebes. Er kommt dann wieder.
Er kommt dann wieder mit irgendeiner Scheiße, ja. Man kennt ihn.
Schöne Grüße. Die von 8 Spielen, wissen wir jetzt erzählen, das soll jetzt zeigen, dass ihr Contender seid, oder was? Die ersten 5 Spiele habt ihr so scheiße gespielt, dann immer seine Handbewegung. Ich liebe euch beide, ihr habt so eure Mimiken und Gestiken, die bei Shots Fired schon so Klassiker sind. Irgendwann muss man mal eine Parodie von euch beiden machen, das ist so lustig.
Das wäre geil, ja, macht gerne mal, Leute. Und an der Stelle, wenn wir ihn schon gerade dissen, dann lass vielleicht mal kurz Shoutout geben, weil er hat jetzt selber einen Podcast zusammen mit seinem Bruder, der Podcast heißt Eistee Pistazie.
Ja.
Glaube ich, 3, 4 Folgen bisher draußen. Der Einstieg war komplett krank. Da waren sie teilweise Nummer 4 Podcasts in ganz Deutschland, über alle Podcasts verteilt, also echt heftig. Und ist witzig, kann man sich gut anhören. Wie gesagt, heißt Eistee Pistazie, hört gerne mal rein, Siebes und Phil von
auf
Bullshit
TV. Auf den Namen
TV.
Kommst du auch bloß, wenn du einen Schlag von Draymond bekommst, oder so?
Ja, das ist, also der Name, ich feiere ihn ja, also ich liebe ja Siebes, aber jetzt mal ganz ehrlich, der Name ist schon wild.
Hat er dir erzählt, wie er da drauf gekommen ist? Eistee Pistazie?
Der hat es in der ersten Folge erzählt. Es geht darum, dass Phil, glaube ich, als die Kinder waren, die sind ja Brüder, und als die irgendwie Jugendliche waren oder so, hat Phil sich irgendwie ausschließlich von Eistee und Pistazien ernährt. Was auch so viele Fragen aufmacht, weil ich wusste nicht mal, wie eine Pistazie aussieht, geschweige denn, wie ich mich davon ernähren kann. Es klingt irgendwie auch so voll abgehoben und bonzig. Also, oder Pistazien ist doch so voll, das ist wie wenn du sagen würdest, so ja, Eistee Kaviar. Ich habe mich nur von Kaviar und Eistee ernährt. Keine Ahnung. Aber die Jungs sind cool. Schöne Grüße. Ich fahre später hin. Auf jeden Fall, ich wollte noch ergänzen zu deinem Clippers-Take. Sehe ich ehrlich gesagt genauso. Deswegen vertrete ich auch den Standpunkt. Und sie haben zuletzt jetzt geschlagen, nämlich auch keine so schwachen Teams. Also guck mal, das hat angefangen. Sie haben die Kings geschlagen. Sie haben 3-mal die Warriors in dem Zeitraum geschlagen. Sie haben die Nuggets geschlagen. Sie haben nochmal die Kings geschlagen und die Knicks und die Pacers. Und haben denen auch wirklich, also den Knicks haben sie 144 Punkte gedrückt und den Pacers haben sie 151 Punkte gestern Nacht gedrückt in einem Regular Regulation Game. Keine Overtime, kein gar nichts. Das ist krass. Also deren Offensive ist der Wahnsinn gerade. Alles, was du über Kawhi, Harden, PG, Russ gesagt hast, würde ich genauso unterschreiben. Ich glaube auch, Russ verdient zu wenig Respekt oder verdient mehr Respekt, bekommt zu wenig Respekt für seinen Wechsel da auf die Bank. Ich frage mich nur, ob das so langsam wirklich jetzt das Ende dann von seiner Karriere auch andeutet. Weil, also seien wir mal ehrlich, der ist bei mittlerweile nur noch 11 Punkten im Schnitt. 6 Rebounds, 5 Assists. Dreier trifft er sowieso nicht. Freiwürfe sind bei 60%, als wäre der letzte Center. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht mit Russ in der NBA, aber ja, muss man respektieren. Okay.
Sei übrigens, bereite dich drauf vor, Siebes wird zu 100% kommen, Contender, dann kommt er und sagt, du willst mir erzählen, mit Playoff-Joker James Harden und Paul George, willst du ein Contender sein? Sag ihm einfach, wer hat wenn ihr wisst, ist es schwierig, ihm seine Props zu geben, aber er hat Philly gegen die Celtics 2 Spiele gefühlt im Alleingang gewonnen. Dann kannst du sagen, und da hat er aber nicht Kawhi Leonard an seiner Seite und so weiter und so fort.
Also sehr gut, sehr gut. Max coach mich durch die Episode.
Wir kaufen uns so In-Ear-Dinger, dass du mich dann immer so hörst. Dann sag ich so, jetzt musst du den droppen.
Ja, wir haben dich ja jetzt immer bei Skype, wollte ich schon sagen, bei Zoom haben wir dich ja immer für Fantasy mit drin bei NBA Undrafted. Und ich kann ja einfach so heimlich das Ding aufmachen, dann siehst du die Debatte und dann habe ich ein Earpiece drin und dann coachst du mich da durch. Lass ihn mal zu zweit auseinandernehmen. Okay, nächste Frage. Wir kommen heute gar nicht durch die Statistik. die geht aber schnell. Ich brauche einfach nur eine Ja-Nein-Antwort von dir. Und zwar, die Pistons haben es geschafft, mittlerweile bei 24 Niederlagen in Folge angekommen zu sein. Erstmal Applaus dafür. Respekt. Ist, glaube ich, mittlerweile zweit- oder drittlängste Losing-Streak aller Zeiten. Die längste aller Zeiten ist von den Sixers. Da bist du im Thema. Und zwar 26 Niederlagen in Folge. In einer Saison, muss man dazu sagen. Irgendwie saisonübergreifend haben die Sixers, glaube ich,
28.
Haben sie sogar noch einen Tick mehr. Aber wir nehmen mal in einer Saison. Was sagst du? Holen die Pistons diesen Racket? Ja oder nein? Und ich kann dir gerne die Matchups sagen. Dann musst
genau, das wollte ich gerade eben auch nachschauen. Ja, sag mir
dann musst
das mal
du nicht
kurz
so blind tippen. Okay. Die nächsten beiden Spiele sind gegen die Jazz und gegen die Nets.
Nee, gewinnen sie beide nicht.
Gewinnen sie beide? Ey, das ist so krass, weil das sind schon, also gerade die Jazz sind ja wirklich kein gutes Team mehr. Und die Nets sind jetzt auch nicht unbedingt Angstgegner für 80% der NBA.
Mhm. Ja, aber das gewinnen sie nicht. Hey, Kate Cunningham hat heute Nacht 43 Punkte gedroppt und sie haben trotzdem nicht gewonnen. Also ich weiß nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du in den nächsten beiden Spielen von Kate Cunningham keine 43 Punkte bekommst, weil er wahrscheinlich einfach viel besser verteidigt wird, alleine schon von Mikal Bridges oder auch von, mal gucken, wie die Jazz ihn dann verteidigen. Und das restliche Team, ich sag, die machen das voll. Die verlieren auch diese beiden Spiele.
Und ich glaube, es geht danach sogar weiter, weil sie haben dann nochmal die Nets. Also Nets ist zweimal hintereinander. Und dann geht's aber richtig los, weil dann haben sie die Celtics, die Raptors, die Rockets, wieder die Jazz, Warriors, Nuggets. Also die können auch gut und gerne auf 30 in Folge gehen. 30 Niederlagen in Folge. Das wäre sehr krass und würde diesen Vertrag von Monty Williams ad absurdum führen. Der Typ, ey, irgendwann würde ich selber resignieren, ganz ehrlich.
Ja, ey, stell dir vor, die gewinnen das nächste Spiel und verhindern diesen langen Losing Streak. Und dann kommt Monty Williams zum Ref und sagt, give me the game ball. Oder ein Kate Cunningham oder sowas, weil sie diesen Streak einfach brechen konnten.
Oh mein Gott. Da kommt so voll kontextlos plötzlich Giannis in die Halle gerannt, versucht auch noch den Game Ball zu holen.
Oh,
Alter.
Mann. Die Knicks haben sich ja auch so ein bisschen lustig drüber gemacht, als Jalen Brunson seine 50 Punkte gedroppt hat und so.
Julius Randle hat den Ball so gehalten,
genau, richtig,
nach oben, damit ihn bloß keiner klaut. Ja, das ist ein geiles Thema auf jeden Fall geworden. Okay, dann lass uns ich glaube, es ist jetzt die letzte Frage. Ja. Frage. Und die ist, kann ernst sein, kann locker sein, wie du willst, aber nachdem wir so ein bisschen Jahresabschluss-Feeling heute haben, was hast du dieses Jahr gelernt? Ich glaube, das frage ich dich jedes Jahr oder immer, wenn ich die Starting Five um den Dreh habe, frage ich dich, was hast du dieses Jahr gelernt? Ich glaube, letztes Jahr hast du auf jeden Fall irgendwas YouTube-bezüglich gesagt. Ich weiß nicht mehr genau was. Und wahrscheinlich hast du dieses Jahr auch wieder eine Menge gelernt.
Ja, also eine Sache, die ich dieses Jahr noch mehr einfach gemerkt habe, es muss nicht immer alles perfekt sein. Ich bin ja so ein perfektionistischer Mensch und ich versuche mich da einfach ein bisschen davon loszureißen, dass halt nicht jeder Podcast-Folge perfekt sein kann, weil man nicht immer den gleichen Tag hat, nicht immer die gleichen Themen. Oder wir beide haben mal drüber gesprochen, du kannst nicht in jede Aufnahme reingehen und jedes Wort sitzt perfekt. Ja. Und wenn man zum Beispiel auch so eine lange Show macht wie du, natürlich verspricht man sich einfach mal in einer Stunde. Das ist einfach ganz menschlich. Ja. Und das kannst du auch einfach von deinem vom Beruf mal weg, auch einfach auf dein privates Leben übertragen. Es kann einfach nicht immer alles perfekt sein. Und ich war einfach da die letzten Jahre immer mehr verbissener und jetzt werde ich immer so ein bisschen lockerer. Klar, natürlich, wenn irgendwas nicht perfekt ist, sitze ich immer noch so da und denke mir so, ah Mann, aber anstatt, dass ich dann nochmal 3-4 Stunden Zeit verliere und danach komplett fertig bin mit den Nerven, sage ich einfach, ja, es ist jetzt einfach so. Und meistens fällt es den Leuten gar nicht auf, dass es nicht perfekt ist, weil bloß du das denkst im Kopf. Ja. So, das ist, ja, das ist auf jeden Fall wieder eine Sache, die ich mitgenommen habe in diesem Jahr. Dann eine andere Sache, Gesundheit. Ja, auch weil in letzter Zeit es wieder so den einen oder anderen Vorfall gab, wo ich mir dachte, boah, genießt das Leben wirklich, es kann so schnell vorbei sein. Ich versuche selber auf meine Gesundheit zu achten, wenn es mir nicht gut geht, auch mal zu sagen, ich brauche jetzt mal eine Pause. Versuche auf die Ernährung zu achten, auf den Sport zu achten. Ist zwar immer ein bisschen schade, dass man manchmal auch diesen Weckruf dann wieder braucht, dadurch, dass dann jemand stirbt. Ja, muss man einfach so klar sagen, es ist dann immer schade. Aber ja, es gibt einfach nichts Wichtigeres, dass deine Freunde gesund sind, dass deine Frau gesund, dass deine Familie, weil Scheiß auf das ganze Geld, Mann, wenn da plötzlich ein Mensch da nicht mehr da ist oder auch dir schlecht geht, ja. So, jetzt hatte ich einen positiven Part und wie du gesagt hast, einen ernsten Part. Der zweite ist ernst. Ja, ansonsten, ich könnte da jetzt noch weitermachen, aber ich will jetzt nicht, dass die letzte Frage wieder 20 Minuten geht. Deswegen schiebe ich sie einfach mal rüber zu dir.
Ja, zu deinem Perfektionismuspunkt, wo ich das richtig krass gelernt habe, das war aber schon von 2-3 Jahren oder so. Da habe ich kommentiert, damals im League Pass. Übrigens, Leute, wir kommentieren auch diese Saison jetzt wieder im League Pass. Max ist auch bei der einen oder anderen Session sogar dabei. Das wird, glaube ich, ganz geil.
Wir haben sogar, glaube ich, einen Doubleheader, wir beide, oder?
Ja, wir beide haben einen wilden Doubleheader. Und ich glaube, es sind auch sogar die Pistons involviert. Also wenn ihr uns dann ein paar Mal so lachen hört, dann werdet ihr wissen, warum. Weil wir können das dann nicht ernst nehmen. Nee, aber genau, wir kommentieren dieses Jahr auch wieder. Und ich habe 2019 oder so, glaube ich, das erste Mal kommentiert für die NBA. Und ich weiß noch, diese ersten paar Spiele, ich habe mich so in Grund und Boden geschämt, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Wirklich, ich dachte, mein ganzes Leben ist vorbei. Ich weiß noch ganz genau, wir hatten irgendein Spiel, es war, glaube ich, noch Aaron Gordon bei den Magic und ich sage, ja, Aaron Gordon, der Dunk-Champion von 2016. Und dann reden wir so ein bisschen weiter und dann ist Auszeit, wir gehen so kurz off the air und dann sagt Siebes zu mir, ey, nur damit, also Aaron Gordon hat nicht gewonnen, Zach LaVine hat gewonnen. Mhm. Und ich schwör's dir, ich kam nicht mehr klar auf mein Leben.
Einfach Computer ausgemacht.
Wirklich, Ich bin aufgestanden, Siebes weiß es wahrscheinlich nicht mehr, aber ich bin aufgestanden, ich bin rausgegangen in den Flur, ich habe mich so auf den Boden gesetzt, Hände vor den Kopf und dachte mir, du Vollidiot, was hast du da gerade gesagt? Und dann habe ich angefangen, aber in NBA-Übertragungen mal selber reinzuhören und zu gucken, machen die auch Fehler? Sagen die auch mal einen Spieler falsch? Sagen die vielleicht mal eine Statistik falsch? Mal irgendwas, was sie durcheinander bringen? Und da ist mir dann aufgefallen, so ey, selbst die ganzen Profis, die da Zehntausende pro Spiel bekommen, selbst die machen Fehler.
Ja, einfach danach korrigieren, fertig.
Ja, und das hat mich so runtergeholt dann über die Zeit einfach. Und auch wie du es gerade gesagt hast, schau mal meine Show bei YouTube. Ja, das ist jeden Tag eine Stunde, was ich da mache. Manchmal auch eineinhalb, manchmal sogar zwei. Ja, ich werde einen Spielernamen falsch sagen. Ja, manchmal analysiere ich einen Play und merke dann, ah fuck, das ist überhaupt nicht der. Oder ah krass, ich habe das nicht gesehen. Ey, passiert, das ist live. Ich habe das vorher nicht geguckt, ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Ich gehe einfach mit den Leuten rein und guck mir die ganzen Spielhighlights an. Und dann passiert es. Mein Gott. Ja. So, und das habe ich auf jeden Fall auch gelernt, diese Ruhe mit drin. Gesundheit bin ich auch voll bei dir. Das, was du gesagt hast über die persönliche Gesundheit, das hatte ich irgendwann, glaube ich, spät diesen Sommer oder so. Da hatte ich einfach so 3-4 Wochen so einen abgefuckten Husten. Und das war vor der WM, das weiß ich noch, weil da sollten wir USA gegen Deutschland in Abu Dhabi kommentieren. Und ich weiß noch, wie ich da 5 verschiedene Hustenblocker genommen habe aus der Apotheke, damit ich durch diese Aufnahme komme. Und da ging es mir so schlecht und ich habe diesen Husten nicht wegbekommen und konnte wochenlang keinen Sport machen und so. Und da habe ich das auch gemerkt, ja, dass es damit halt anfängt, ne? Mit deiner Basis quasi, dass du dich gesund ernähren musst, Sport machen musst, damit du einfach fit bist.
Hast du noch einen Punkt?
Ich habe noch einen Punkt. Der ist aber ein bisschen. Aber wir sind halt gerade in dieser Stimmung. Er ist halt ein bisschen nihilistisch, würde ich mal sagen. Und zwar habe ich echt gemerkt dieses Jahr, es am Ende bist es du alleine. Also das klingt jetzt hart, aber wirklich, wenn du es komplett runterbrichst, klar, du hast deine Freunde, klar, du hast dein Umfeld, klar, du hast Leute wie jetzt uns beide, die sich im Beruf helfen können. Du hast auch Familie um dich rum, aber am Ende, du bist es wirklich alleine. Du bist, gerade als junger Mann, du bist dafür verantwortlich, es selber hinzubekommen. Es wird keiner kommen und dir sagen, hier hast du 10.000 Euro im Monat, leb den Rest deines Lebens glücklich. Du musst dir dieses Geld holen. Du musst dir dein Moment quasi und dein Leben selber schaffen in diesem Leben. Und das habe ich einfach gemerkt. Und deswegen bin ich auch gerade auf so einem krassen Grinding-Film und fange mit den mit Spanisch jetzt an und mit den ganzen Workouts, weil ich einfach denke, ey, ich bin jetzt 32, ich bin jetzt noch gesund, ich habe jetzt noch keine Kinder, ich kann jetzt das alles machen. In zwei, drei Jahren, frag mich mal, da habe ich so viel weniger Zeit, da bin ich komplett an einem anderen Punkt wahrscheinlich in meinem Leben. Da komme ich nicht um die Ecke und sage, ich lerne jetzt heute Spanisch. Das wird dann nicht passieren. Und das wird auch nicht passieren wahrscheinlich, dass ich jeden Tag um 5 aufstehe und erstmal eine Stunde Workout machen gehe. Wird wahrscheinlich dann nicht mehr der Fall sein. Und das habe ich jetzt einfach gemerkt, so die letzten Monate. Ey, am Ende, du musst es dir alleine holen. Und Freunde, alles cool, alles wichtig. Ich habe auch Freunde, ich habe auch ein gutes Umfeld. Aber wenn ich nicht selber pushe, es kommt keiner meiner Freunde und sagt, ey Björn, mach jetzt mal. Sondern ich muss es selber machen.
Mach jetzt mal, Mann.
Ja, wirklich. Also das passiert in dem Sinne nicht, sondern du musst es dir selber holen. Und das habe ich wirklich gelernt.
Das Einzige, wo ich dir widersprechen würde, es kommt schon jemand und gibt dir einfach jede Woche 10.000 Euro. Die Pistons geben dir jede Woche einfach 10.000 Euro. Und du musst dafür nicht pushen.
Soll ich euch helfen, noch mehr zu verlieren? Was Monty Williams macht, ich kann es noch besser.
Ja, das ist echt noch abschließend, dann sind wir durch mit der Starting Five. Das ist ein wichtiger Punkt. Man muss sich einfach selber pushen. Egal, ob das Fitness ist oder Gym. Und das ist ja noch der letzte Punkt. Schaut nicht so viel nach links und rechts, ja. Man vergleicht sich viel zu viel in dieser Welt. Ja. Schaut auf euch selber, egal ob das eure Arbeit ist oder eure Schule. Es wird immer irgendjemanden geben, der besser ist als ihr. Das muss man einfach akzeptieren. Es wird jemanden geben, der besser Basketball spielt. Es gibt jemanden, der besser aussieht. Es gibt jemanden, der besser spricht, sich artikuliert, was auch immer. Aber sei zufrieden mit dir selbst und hol aus dir das Maximum raus. Und dann kannst du mit dir glücklich und zufrieden sein. Und ich glaube, das ist ein guter Abschluss, bevor wir zur Six Man of the Year Frage kommen. Genau.
Signing of the Year. Leute, manchmal seid ihr vielleicht auch einfach die Spitze in dem, was ihr tut, weil ich habe noch keinen gefunden, der besser aussieht als ich. Sag ich dir ganz ehrlich.
Doch, ich kenne jemanden, Bobby Keon.
der hat einfach nur mehr Game. Ja. Er ist einfach nur krasser auf dem Court, aber das Aussehen geht an mich. Okay, nächste Frage. Supporterfrage von Osnabrück 84. Super kurze Frage. Zwei der legendärsten Small Forwards ever. Wer würde ein 1-on-1 gewinnen? Larry Bird oder Kevin Durant?
Geile Frage. Weil da auch so ein bisschen zwei Generationen aufeinandertreffen. Larry Bird ist, glaube ich, sehr, sehr underrated in seinem ganzen Post-Up-Game. Und
good point.
Wenn ich mir gerade eben, ohne zu spoilern, auch King of Cologne ansehe, was du im Post so machen kannst, auch gegen jemanden, der Länge hat, einen großen Wingspan, wenn du wirklich dein Post-Up-Game beherrschst, ich glaube, Larry Bird ist so ein, im Podcast kann man das sagen, Hund, der einfach so richtig abgezockt ist. Und ich würde tatsächlich wahrscheinlich so ein bisschen Richtung Larry Bird gehen. I don't know, weil ich glaube nicht, dass Kevin Durant überhaupt in diese Situationen kommt, dass der vor Larry Bird irgendwie rumdribbelt und dann einfach easy going in seinen Pull-Up-Shot reingeht. Und das denke ich so, dass Larry Bird vielleicht da ein klein wenig abgezockter ist. Deswegen gehe ich einfach rotzfrech mit Larry Bird.
Okay, Max hat jetzt alle Old Heads, glaube ich, gerade hier in sein Camp geholt. Das werden die jetzt alle feiern.
Alle plus 40-Jährigen.
Vor allem mit den legendären Post-Moves. Und das war noch richtiger Basketball. Ich muss dir hart widersprechen. Ich glaube, KD würde Larry Bird fertig machen. Nicht 11-0, aber er würde ihn schon zerstören. Ich glaube nicht, dass Larry Bird damit umzugehen wüsste, mit dem Ballhandling von KD. Dazu ist KD noch mal größer als Bird. Er würde über ihn drüber schießen, weil sein Release auch sehr hoch ist. Sind ja auch ähnliche Spieler. Larry Bird hatte auch einen sehr hohen Release. Larry Bird war auch unterschätzt groß. Und er hat die Power. Bird hat die Power, hat das Postgame. Das gebe ich dir gerne. Aber ich glaube, die Athletik, die Agilität von Durant würde einen Larry kaputt machen irgendwann. Mhm. Ich glaube nicht, dass er dagegen halten könnte.
Ja. Ja, cool. Dann bist
jetzt
du für...
Jetzt liegt's an euch, Leute.
Genau. Votet gerne in den Kommentaren. Schickt eine SMS an 01800 mit Antwort A oder Antwort D. Oh,
das wäre krass, wenn wir so eine, wenn wir so einen Quatsch hätten. Vor allem diese Fragen dann immer so. Ja, wer würde gewinnen, ein One-on-One? Larry Bird oder LaVar Ball?
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit Hyland.com.
Ja, ja, genau.
Das ist dann immer so ein Quatsch.
Und heute habt ihr die Chance auf 10.000 Euro. So ja. Der RTL-Slogan. Oh Mann, ey. Ja, vielen Dank für die Frage.
Yes, danke Osnabrück.
Dann sind wir durch mit der Starting Five und schauen einmal auf die neuen Patronen, die mit dazugekommen sind. Ja, ja. Ich nehm ihn mal noch mit. Ich glaube, Goat Björn hatten wir letzte Woche mit dabei.
Ja, aber ich finde, den kann man immer vorlesen.
Den kann man immer vorlesen, deswegen habe ich ihn noch mit reingenommen. Dann haben wir Captain zur See, auch ein geiler Name, Marcel, Bright, Draymond, Knockout und der Jan.
Okay, stark. Ja,
an euch vielen, vielen Dank. Ihr wisst Bescheid, wie immer. Ihr findet den Link unten in den Shownotes, einfach patreon.com/das5te Viertel. Da bekommt ihr auch über die Weihnachtsfeiertage bekommt ihr kleine Episoden bei Patreon. Ja. Wir machen so ein paar einfach Fragenrunden. Deswegen, wenn ihr da Bock habt, kommt gerne mit dazu und ihr bekommt halt die Folge am Mittwoch, bekommt ihr immer vorab am Dienstag und komplett werbefrei. Und dann haben wir noch eine andere Empfehlung für euch und zwar jetzt gerade eben lohnt es sich extrem, weil nächste Woche starten die Christmas Games und wir haben richtig geile Partien mit dabei. Und wir haben eine Kooperation mit der NBA, deswegen, wenn ihr Bock habt, holt euch den League Pass, schlagt gerne zu. Es ist alles mit drinnen, All Possession Recap, die kompletten Christmas Games, das All-Star Weekend, die kompletten Playoffs plus Finals. Und ganz, ganz wichtig, weil die Frage auch immer kommt, ihr könnt auch die Spiele am nächsten Tag nachschauen. Ja, Björn und ich, wir stehen auch nicht jedes Mal in der Nacht auf um 2-3 Uhr und schauen uns die Spiele an. Also deswegen auch alles on demand. Ihr findet unseren Link auch unten in den Shownotes, wenn ihr Bock habt, supportet uns da gerne. Und wie gesagt, nächste Woche haben wir dann die ganzen Christmas Games, die ich jetzt natürlich nicht offen habe.
Okay, pass auf, ich kann sie dir, glaube ich, droppen. Ja, wir haben auf jeden Fall, pass auf, wir haben die Knicks gegen die Bucks, wir haben die Nuggets gegen die Warriors, Lakers Celtics, was natürlich krank ist, Suns Mavericks und Heat Sixers. Also wirklich sehr, 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 sehr geile Christmas Games dieses Jahr.
Ja. Boah, auf was freut man sich da am meisten? Das Frühspiel Bucks Knicks ist so, ist glaube ich so ein Warmmacher. Danach Warriors Nuggets ist so nach der Warriors Saison aber danach Lakers Celtics, der lacht mich schon an. Oder Suns gegen Mavs um 4.30 Uhr, oder?
Yes, ich würde sagen, die beiden. Also Lakers Celtics hat mich sofort, glaube ich, gerade gekriegt, vor allem, weil es um 23 Uhr deutscher Zeit stattfindet. Ja, das könnt ihr schön. Erster Weihnachtsfeiertag, das ganze Essen ist vorbei, ihr habt euer Christmas Cash in der Hand und jetzt holt ihr euch den League Pass und dann zieht ihr euch schön Lakers Celtics rein und dann, wenn ihr durchzieht, einfach in der Nacht Suns Mavs. Ja, das ist schon sehr, sehr geil. Also Christmas Games auf jeden Fall Empfehlung.
Vor allem dieses Jahr, ey, das 4.30 Uhr Spiel, ein kompletter Brecher. Die letzten Jahre war das immer so Blazers gegen...
Blazers Nuggets war so oft Blazers Nuggets.
Genau, war so der Klassiker. Also wenn ihr Bock habt, Leute, uns zu supporten, da findet ihr unten auch in den Shownotes den Link. Holt euch da gerne den League Pass und schaut euch vor allem die Christmas Games an, die nächste Woche stattfinden. Gut, dann machen wir weiter mit unseren Kategorien. Die können wir heute ein bisschen schneller machen, weil ich glaube, das war wirklich die längste Starting Five of all time, die wir da heute abgerissen haben. Spieler der Woche, bester Moment der Woche und nervigster Moment der Woche. Ich starte einfach mal mit dem besten Moment und der hat heute Nacht stattgefunden. Ich habe keine Ahnung, was mit James Harden im vierten Viertel abging. Mhm. Das ist jetzt vielleicht auch meine letzte Impression. Aber der Mann steht in einer Isolation nach der anderen, droppt einen Stepback-Dreier nach dem anderen, dass ich dachte, ich schaue hier 2018er James Harden bei den Houston Rockets
zu. Hab ich
auch
gesagt.
Genau, richtig. Dieser eine Stepback war so quasi wie, als wenn er tanzt. Ich dachte mir,
ey, der ist so richtig gehüpft. Ich genau, hab gesagt, richtig. Das war ein Hüpfback, das war ein Hopback, kein Stepback, ja.
Genau, richtig. Ja, und dann auch danach die Kamera, die so auf ihn drauf geht und er schreit dann so. Es ist einfach eine ganz, ganz wilde und witzige Szene. Und die Clippers feiern ihn komplett ab. Und man merkt einfach, da ist jetzt gerade eben eine ganz andere Team-Chemistry. Ja, in der Woche sind natürlich noch viele geile andere, vor allen Dingen auch Dunks passiert. Aber das ist jetzt irgendwie gerade so der letzte, den ich im Kopf habe. Ja, also das war schon ein wildes Viertes. Ich glaube, James Harden hat 5 Minuten gespielt, wenn ich mich nicht täusche.
Und das Krasseste war, wenn du auf die Bank geguckt hast, vor allem Westbrook, der ja derjenige ist, der für Harden gerade viel Platz machen muss und auf die Bank muss, wie abgedreht der ist, wie der ausgerastet ist und diese Würfe abgefeiert hat von seinem Teamkollegen. Das fand ich einen sehr, sehr geilen Team-Bonding-Moment, hatte ich auch das Gefühl, dass das einfach ein großer Moment war. Ja, safe, unterschreibe ich dir. Ich habe keine Spielsituation, sondern ich habe eine Situation, die nach einem Spiel passiert ist. Und das ist die Gameball-Situation mit Giannis. Es ist einfach im Nachhinein todeswitzig, dass die sich um diesen scheiß Ball gestritten haben. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Giannis hat 64 Punkte gemacht, hat damit sein Career-High aufgestellt, ein neues, hat den Bucks-Franchise-Rekord gebrochen und die Pacers haben danach aber den Spielball mitgenommen, weil ihr Rookie einen Punkt gemacht hat in dem Spiel. Das war der erste Punkt für diesen Rookie in einem NBA-Game und dann wollten die dem den Ball geben. Und Giannis hat es dann mitbekommen, dass dieser Ball weg ist, vermeintlich, weil im Nachhinein hat sich rausgestellt, das war wahrscheinlich gar nicht der Gameball, den die Pacers da hatten. Aber Giannis ist ausgerastet, sprintet in die Kabine von den Pacers, verlangt den Ball zurück, die geben ihm den Ball nicht zurück. Giannis kommt wieder ultra angepisst aufs Feld, findet Halliburton, scheißt den zusammen, dass er ihm den Ball holen soll. Und am Ende denkst du dir so, ey, ihr seid alles NBA-Superstars. Was streitet ihr euch hier gerade um diesen Quatschball? Aber es hat einfach so eine geile neue Ebene der Rivalität zwischen den Pacers und den Bucks aufgemacht, nachdem die Pacers ein paar Tage vorher die Bucks aus dem In-Season-Tournament geschmissen hatten mit einer starken Performance. Und ich dachte währenddessen so, okay, ist ein bisschen drüber, ist ein bisschen dumm. Aber jetzt im Nachhinein freue ich mich einfach, dass passiert ist, weil es einfach so eine geile Fehde irgendwie nochmal weiter anstachelt in der NBA, ohne dass jetzt wirklich jemand zu Schaden gekommen ist, wie jetzt bei Draymond, wenn er mal wieder ausrastet und 5 Leute mit dem Helikopterschlag irgendwie kaputt schlägt.
Ja, das ist wahrscheinlich auch, oder das hatten wir letzte Woche noch nicht mit dabei. Ich glaube, es hat dann erst von Dienstag auf Mittwochnacht stattgefunden, der Schlag von Draymond.
Von Draymond?
Ja.
Boah, das weiß ich gar nicht. Ich habe das Gefühl, wir haben auf jeden Fall am Sonntag über die Ballsituation, am Samstag hatten wir bei Patreon über die Ballsache einmal geredet. Ich weiß aber nicht mehr, ob der Schlag auch dann war. Ich dachte, der Schlag war schon ein bisschen früher.
Ich mein bloß, dass wir, glaube ich, letzte Woche Mittwoch hatten wir ihn noch nicht mit dabei, weil es wäre nämlich tatsächlich mein, genau so war es. Es war von Dienstag auf Mittwoch nach dieses Spiel, Suns gegen Warriors. Und dann nehme ich es einfach.
Nervigster Moment?
Ja, was heißt nervig? Ich würde schon fast sagen, so wie alle NBA-Spieler mittlerweile auch reagieren, egal ob Nurkic oder ein Kevin Durant, eher besorgniserregend, dass ein Spieler andauernd so ausflippt und so die Kontrolle verliert. Das hat mich irgendwie gar nicht genervt, das hat mich einfach nur schockiert, dass ein Spieler aus so einer Situation, in der jetzt nicht irgendwie wild an einem rumgezerrt wird oder man, keine Ahnung, irgendwas Schlimmes passiert, dann so aus sich rausgeht. Ja, deswegen. Ich würde nicht sagen nervig, aber es ist auf jeden Fall ein Moment, der schon noch im Kopf ist. Also ich bin mal sehr gespannt, wie es mit Draymond weitergeht und auch wenn er zurückkommt, weil der Fokus wird so krass auf ihm sein. Jeder wartet ja nur darauf, dass er wieder explodiert, selbst wenn der jetzt 3-4 Wochen raus ist. Deswegen ist das mein nervigster Moment, weil mir gerade eben auch kein anderer einfällt, der mir so im Kopf hängen geblieben ist. Hast du irgendwas, was nervig war für dich?
Nee, mir ist auch überhaupt nichts Großartiges eingefallen. Das Einzige, was halt jetzt war, was so ein bisschen negativ war, Steph hat in 268 Spielen in Folge jeweils immer einen Dreier getroffen und hat jetzt in dem Spiel, ich weiß nicht mehr gegen wen, auf jeden Fall hat er da 0 von 8 geschossen und das war eben das erste Spiel seit 268 Games. Das heißt, dadurch ist diese Serie von ihm eingerissen und einfach nur um zu verdeutlichen, weil wir haben es noch nicht oft genug gesagt, dass Curry der Goat-Shooter ist. Weißt du, wer Nummer 2 ist auf dieser Liste von den am meisten getroffenen Dreiern hintereinander gerade?
Ja, Dame, oder?
Dame, aber weißt du mit wie viel?
100, ich war 118, was? 118?
Nee, 101.
Ah, 101, okay.
101 einfach. Also es sind nicht mal die Hälfte von dem, was Curry da mal wieder aufgelegt hat. Also die Serie hat übrigens begonnen für Curry im Dezember 2018 und hat jetzt geendet. Aber wie gesagt, also ich hatte jetzt nicht den großen nervigen Moment. Ich hatte ja letzte Woche einen ziemlich großen nervigen Moment. Erinnerst du dich? Das Patrick Beverley-Thema.
Stimmt, das hast du erzählt, ja. Was hat er gesagt?
Ja, dass er ein Girl Dad ist, ja, und dann hat er einfach so Kevin Hart so aus dem Nichts zu Josh Giddey gefragt. Genau, und dazu habe ich einige Nachrichten bekommen und ich will das nochmal kurz aufgreifen, weil die Leute natürlich recht haben. Es ist vielleicht nicht das traditionelle Bild gewesen eine lange Zeit, dass irgendwie die Väter auch wirklich sich viel um ihre Töchter kümmern, sondern dass es halt viel so war, so ja, die Mädchen sind mit der Mutter und die Jungs sind eher bei dem Vater, ja. Aber ich muss sagen, ich bin 91er Jahrgang. In meiner Familie hat das einfach nicht stattgefunden. Also meine Schwester war, glaube ich, enger mit meinem Dad als mein Bruder und ich. Mhm. Und dadurch habe ich dieses ganze Thema überhaupt nicht verstanden, dass man dann vor ein paar Jahren plötzlich in den USA dieses Girl-Dad-Thema so groß aufgemacht hat. Aber ich habe ein paar Nachrichten eben dazu bekommen, so guck mal, das soll unterstützen und supporten, dass Männer sich auch ein bisschen mit ihren Töchtern beschäftigen und sich mehr um ihre Töchter kümmern. An sich, ja, ich verstehe es, aber ich habe es ja auch letzte Woche gesagt, ich gehe einfach davon aus, dass das schon gang und gäbe ist. Ja. Weißt du, also ich mache da keinen Unterschied. Und ich habe es ja auch gesagt, so ich habe Nichten und Neffen. Ich sage nicht zu meinen Nichten, ihr geht jetzt mal weg, weil ich spiele nur mit den Neffen gerade. Mhm. Und genauso nicht umgekehrt. Und deswegen hat es bei mir nicht so ganz geklickt. Aber ja, danke für die Zuschriften. Ich habe es mir durchgelesen und ich verstehe auf jeden Fall, was ihr meint.
Aber ich finde auch sowas einfach mega cool. Du bekommst Feedback, vielleicht auch wieder zu dem Thema, was hat man in diesem Jahr gelernt. Man kann so felsenfest überzeugt sein von einer Meinung, aber dann gibt dir jemand anderes vielleicht noch einen anderen Blickwinkel drauf und du kannst plötzlich alles hinterfragen und anstatt dann selber irgendwie zu sagen, nee, meins ist richtig, kann man sagen, boah, cool, aus dem Blickwinkel habe ich es gar nicht betrachtet. Und wenn man das dann auch annimmt, was in unserer heutigen Gesellschaft, glaube ich, vielen Menschen total schwer fällt, einfach mal zu sagen, ich nehme das Feedback einfach mal an, ich denke darüber nach, man kann ja seine Position trotzdem verteidigen, ja. Macht es, Leute. Es gibt euch einen Mehrwert, außer ihr sagt, hey, nee, das sehe ich überhaupt nicht so. Dann, aber ja. Okay, vielen Dank für das Feedback auf jeden Fall.
Ja, genau, danke. Nee, und das gibt's sowieso so gut wie in keiner Situation. Also du kannst ja nie mit irgendwas 100% recht haben. Es ist ja alles nur Wahrnehmung und Perspektive. Du kannst jetzt heute über die Straße gehen und hast, warum auch immer, vielleicht hat dein Computer irgendwie nicht richtig funktioniert und du bist gerade einfach angepisst und dann sieht dich einer und spricht dich vielleicht an und du bist so ein bisschen kurz angebunden oder hast vielleicht nicht mal Bock, ein Foto zu machen oder sonst irgendwas. Und dann geht der weg und sagt, ey, dieser Max ist voll das Arschloch, den habe ich mal getroffen. So, jeder andere, der dich aber trifft in jeder anderen Situation, sagt, ey, Max war mega korrekt, der hat im Fitnessstudio sogar sein Set unterbrochen, hat Bild mit mir gemacht, kurz mit mir geredet, alles cool, ich mag den total. Es ist alles nur Wahrnehmung und Perspektive im Leben. Deswegen, du kannst auch nicht mit allem recht haben, auch bei großen bei großen Themen, über die wir hier gar nicht reden im Podcast, da ist auch dann immer so, was ist denn da deine Meinung dazu? Das ist erstmal scheißegal, was meine Meinung dazu ist, bei allem, was nicht Basketball ist. Und dann zum anderen, ich habe ja auch nur eine Perspektive hier aus Deutschland. Was kann ich denn sagen über irgendwelche Situationen im Rest der Welt? Also das überhaupt anzunehmen, dass man da was weiß ich nicht, was Wichtiges sagen könnte, ist meiner Meinung nach oft kompletter Quatsch. Und ja, es ist am Ende alles immer nur Wahrnehmung und Perspektive. Das kann man sich auch mal merken, weil du kannst nicht recht haben. Draymond Green kann für die Saison gesperrt werden und es ist berechtigt. Draymond Green kann auch für 3 Spiele gesperrt werden und es ist auch berechtigt.
Ja.
Weißt du, es ist einfach nur Auslegungssache, alles.
Da muss ich an meinen alten Mathelehrer denken, der gesagt hat, die Mathematik hat immer recht.
Ja, okay, ja klar, weil sowas wie Zahlen...
Das, Das ist einfach nur das Einzige, weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, yo Max, Stephen Curry hatte in dem Spiel 0 von 8, dann ist es zu 100% richtig. Irgendwie ist mir das gerade eben nur in den Kopf gekommen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt an den denken muss, aber...
Bei dir ist es der alte Mathelehrer, bei mir ist es Jay-Z, weil Jay-Z hat mal bei einer Award-Verleihung gesagt, als er irgendeinen Award bekommen hat, hat er gesagt, Men lie, women lie, numbers don't.
Ja.
So, und das bringt es einfach genau auf den Punkt.
Ja. Und damit machen wir einen Haken hinter unseren nervigsten Moment und kommen noch zum Spieler der Woche. Ich glaube, von der NBA wurde Giannis und Doncic wurden, glaube ich, zum Spieler der Woche oder Monat. Weiß ich gerade gar nicht. Also ich nehme heute auf jeden Fall jemanden mit rein, bei dem ich nicht dran geglaubt hätte, dass der nochmal in der Verfassung sein wird, dass er nochmal alle Spiele abreißen kann in einer Saison. Zumindest Kawhi Leonard, oder? Hast du wahrscheinlich auch genommen.
Ja, ich habe auch Kawhi. Und ich dachte, ich habe damit so einen Outsider-Pick, weil ich dachte,
Nee. Aber ist doch cool, dann nehmen wir ihn doch beide. Also ich meine, 30,5 Punkte, Leute, in den letzten vier Spielen. Man hat alle vier Spiele gewonnen. Und der Typ trifft 68,8% aus dem Feld, 61,1% von draußen und 92% von der Freiwurflinie. Also
Kawhi Leonard, bitte nochmal die Dreierquote, weil ich glaube, das haben nicht alle mitbekommen.
61,1% in vier Spielen.
61,1% bei wie viel Versuchen?
4,5.
Unfassbar.
Also, ja, das ist auf jeden Fall ein ordentliches Volumen, wenn du überlegst, dass du mit so Spielern auf dem Feld stehst wie ein James Harden und Paul George und Norman Powell, dann komm erstmal so auf deine 4,5. Ja, es ist Wahnsinn. Also wenn der Mann halt wirklich fit ist, dann ist er halt einfach ein Cyborg, auch sein Mitteldistanzwurf. Er hat ein Plus-Minus von plus 15,5. Also ja, es gibt nur ein. Ja, Giannis hat noch ein besseres, 18,8. Da habe ich erst überlegt. Giannis hat übrigens auch eine sehr, sehr geile Woche hingelegt. Den kann man auch mit reinnehmen. Und Embiid, aber Embiid spielt halt jeden zweiten Tag gegen die Pistons oder Wizards.
Ja, stimmt. Stimmt, das habe ich neulich gesehen, ja.
Da hätte sogar ich einen Plus von, weiß ich nicht was. Ah, oh, Mann. Ja, gut, dann haben wir doch beide Kawhi Leonard. Das passt doch. Dann sind wir mit unseren Kategorien fertig und dann haben wir eigentlich nur noch unsere Surprising-Kandidaten, oder? Für heute.
Genau. Ja, ich merke gerade, dass mich jetzt bestimmt die Bucks-Fans angehen werden, dass ich jetzt Giannis nicht genommen habe, weil der hat einfach 37 Punkte im Schnitt, 13 Rebounds die letzten drei Spiele. Alles gewonnen gegen Chicago, Indy, Detroit, Houston. Okay, waren jetzt nicht die allerhärtesten Gegner außer Houston. Und ja, und Indy ist auch stark. Ja, okay. Also, Ich bleib trotzdem bei Kawhi, weil wie du habe ich einfach nicht dran geglaubt, dass ich jemals wieder über den reden würde. Mhm.
Ja, vor allen Dingen, ich hätte ihn sogar als Überraschungskandidat mit dabei gehabt. Also ich finde, der spielt bisher eine super starke Saison, hat alle 26 Spiele gemacht. Und auch wenn man jetzt auf die kompletten Overall-Stats schaut in der Saison, dann steht er bei 52, 44 und 87% aus dem Feld. Also das ist, man weiß, dass Kawhi Leonard so spielen kann. Dass es dann aber doch mal tut und vor allen Dingen auch mit der Minutenanzahl und mit der Anzahl an Spielen. Deswegen kann ich den Tab gleich zumachen. Kawhi Leonard abgehakt als Spieler der Woche und als Überraschungskandidat. Dann gehen wir mal rein. Hast du irgendjemanden, wo du sagst, den will ich als erstes droppen? Ich will nicht, dass mir den irgendjemand klaut.
Nee, sondern ich habe ein bisschen geordnet, nämlich und würde einfach mal unterscheiden zwischen Rookies und Spielern, die halt schon länger dabei sind, weil ich finde, dass diese gesamte Rookie-Klasse einfach in der Summe uns krass überrascht hat. Also ich habe nicht erwartet, dass Chet so einschlagen würde. Ozar Thompson, alle haben mir erzählt vor dem Draft, Amen Thompson ist der krassere Spieler. Jetzt sind alle Augen nur auf Ozar. Chemi Hakes, hoffe, ich sage es richtig, von Miami ist ein Monster. Den müsst ihr euch mal reinziehen. Puchemski startet mittlerweile viele Spiele bei den Warriors oder ist zumindest in der Closing-Lineup immer mit dabei. Also ich habe einfach nicht erwartet, dass die alle so durchdrehen würden. Derek Lively spielt eine krasse Saison. Brandon Miller, über den redet gar keiner mehr. Aber der ist ja auch super stabil unterwegs. Bilal Coulibaly hatten wir letzte Woche Bayern drafted, habe ich interviewt, super super sympathischer junger Mann. Der ist gerade 19, der pflückt die Liga, in Anführungszeichen. Also ich habe einfach nicht erwartet, dass Cason Wallace, Marcus Caesar, ich habe nicht erwartet, dass solche Leute, deren Namen ich gar nicht kenne, so einschlagen würden. Ich kann dir bestimmt 10 Rookies nennen, die diese Saison einen positiven Impact auf ihr Team haben. Und das kann ich safe nicht in jedem Jahrgang.
Ja, Also ich habe jetzt keine Kategorien gemacht, aber man kann auf jeden Fall sagen.
Unterteilung halt, ne? So ja. Rookies und andere Spieler habe ich gemacht.
Aber ich habe auf jeden Fall einen mit reingenommen, weil ich mir dachte, die Heat-Fans, die brauchen das einfach mal für ihre Seele. Und ich kriege ja auch mit, dass alle so sagen, ja, jeder redet immer nur über Victor Wembanyama und Chet Holmgren, aber Hakez Junior spielt schon eine wahnsinnig gute Saison. Und das mag ich auch einfach so an dieser Heat Culture, und das mag ich auch an Eric Spoelstra, der sagt, das ist mir egal, ob du ein Rookie bist oder ob du hier schon 3 Jahre spielst. Wenn du gute Leistungen zeigst, dann bekommst du deine Minuten. Und er spielt 28,1 Minuten. Er kommt auf 13 Punkte. Das ist natürlich bei der Rolle klar, dass er jetzt nicht irgendwie 17, 18 Punkte droppt wie ein Chet Holmgren oder ein Victor Wembanyama. Aber so gute Quoten aus dem Feld. Also das muss man auch immer sagen, wie besonders das ist, wenn Rookie 51, 39 und 86% aus dem Feld wirft. Das ist ein Shooting-Split, den siehst du einfach ganz, ganz selten, weil in der ersten Saison eigentlich die Spieler immer strugglen. Da kann man auch einen Brandon Miller loben, der auch 37,8% from Downtown trifft. Aber ich finde, bei Hakez ist es noch so, er ist kein Chet, er ist kein Wemby, er ist niemand, der so eine Größe mitbringt. Und dann 51,3% zu treffen. Und es ist ein geiler Athlet, deswegen Miami Heat, Gratulation, da habt ihr echt einen richtig geilen Rookie. Er wird keine Chance haben auf den Rookie of the Year. Die Illusion, die muss ich euch leider nehmen. Das wird einfach ein Duell zwischen Wemby und Chet. Aber das kann euch doch total egal sein. Ihr habt wieder einen Spieler, der in euer Team kommt und von der ersten Sekunde an, wobei die ersten Spieler hat da ein bisschen Anlauf gebraucht, klar, aber sofort klickt. Also ganz ehrlich, ja, klar, Playoffs ist nochmal ein anderes Pflaster, aber ich traue es Eric Spoelstra zu. Der lässt ihn auch in den Playoffs spielen und dann denkst du dir wieder, ist schon wieder der nächste Max Strus oder Gabe Vincent in seiner Rookie-Season. Ja. Also.
Ja, das ist echt so krass bei den Heat, dass du einfach diese Spieler austauschen kannst, weil, also auch jemand, der dabei ist, auf jeden Fall für mich als sehr Überraschungskandidat ist Duncan Robinson. Der spielt eine unglaubliche Saison, nachdem er letztes Jahr ziemlich abgekackt hat, auch aufgrund von Verletzungen, aber der war einfach auch irgendwann komplett aus der Rotation raus. Und genauso Hakez, also der war 4 Jahre am College. Das sind normalerweise Spieler, die kommen erstmal gar nicht mehr in die NBA, oder wenn sie in die NBA kommen, dann sind sie ganz kleine Roleplayer. Aber dass der reinkommt und eben so viele Minuten übernimmt, so viel Verantwortung, ist von allem, was man hört, auch aus dem Camp von den Heat, ein unglaublich krasser Arbeiter, passt perfekt in die Heat-Culture. Du musst auch immer Glück haben, dahin, wo du gedraftet wurdest, muss man auch ganz klar sagen. Wenn Hakez bei den Hornets ist, glaube ich, kennst du den seinen Namen nicht. Du musst auch Glück haben mit der Mannschaft. Und du hast schon spielerisch viel zu ihm gesagt. Also ich bin extrem von dem auch begeistert. Hatte gestern auch wieder, was waren das, Heat gegen Timberwolves. Genau, habe ich vorhin die Crunchtime gesehen. Und auch da hatte er, glaube ich, wieder große Momente. Also der Typ ist echt legit. Ich mag den total.
Ich hätte noch jemand anderen bei den Miami Heat. Weißt
noch
du wer?
Einen. Warte.
Ja, es ist so easy.
Ist es Hero?
Nee.
Hero hat gestern wieder gespielt.
Ja, ich weiß, aber er hat jetzt nicht so die, also er hat ja viele Spiele verpasst.
Ah, doch. Ist es Lowry?
Nein, Mann, Duncan Robinson.
Okay, warte, da hast du mir vorhin nicht zugehört. Ich habe vorhin eine Minute über Duncan Robinson geredet.
Are you kidding me?
Ich habe, als du Hakez erwähnt hast, habe ich gesagt, ja, und bei Miami müssen wir auch gleich noch über Duncan Robinson reden, weil der reißt gerade richtig ab, hat eine krasse Verbesserung zur letzten Saison, letztes Jahr verletzt gewesen.
Ich habe die ganze Zeit gedacht, du redest über Hakez, Mann.
Nein, Gott. Ich habe angefangen, über Duncan Robinson zu reden. Ja, safe, natürlich, Duncan, ja.
Okay, alles klar.
Weil ich dachte gerade, wen habe ich denn jetzt nicht mitbekommen bei den Heat?
Dann ist es total mein Fehler gewesen. Dann habe ich gerade voll den Brain-Lag gehabt. Okay, danke. Falls ihr es übrigens bei Björn noch nicht verstanden habt, also danke, Robinson, mega krass unterwegs.
Ah, danke, erzähl uns mal mehr.
Wissen wir noch gar nicht. Dann kann ich das Thema hier zumachen. Und ich glaube, dann gibt es bei den Miami Heat auch niemanden mehr, wo man jetzt sagt, das ist irgendwie eine Überraschung. Bam vielleicht irgendwie so über einen Stretch von 5, 6 Stunden, da war ja richtig krass. Jetzt finde ich, hat es sich gerade eben wieder so ein klein wenig eingependelt, aber ich glaube, die Heat-Fans sind jetzt gerade eben glücklich mit den ganzen Komplimenten. Ne? Dann komme ich mit dem Spieler ums Eck, wenn ich alleine schon sein Profilbild sehe, wie er mich da angrinst und ich denke mir so, ey Dude, dass du in der NBA spielst, aber es ist von den Boston Celtics Sam Hauser. Also,
stark.
Ich habe überlegt, okay, bei den Celtics, ja, es läuft eigentlich, keiner spricht großartig über die Celtics, die sind zu Hause umgeschlagen, spielen eine ordentliche Saison. Da habe ich mir gedacht, ja, aber irgendwie, da ist doch schon ein Überraschungskandidat dabei, wo ich mir so immer denke, das gibt's doch eigentlich gar nicht. Und es ist einfach Sam Hauser, der in der Saison diese Rolle so perfekt ausfüllt als jemand, der den Ball wenig in der Hand hat, wenn er ihn aber bekommt. Er trifft 44,9% festhalten from downtown bei fast 6 Dreier-Attempts. Also jedes Mal, wenn der reinkommt, dann ist der einfach eine Waffe von draußen. Und für mich ist es einfach nur eine Überraschung, dass der auch offensiv so gut funktioniert, weil ich dachte, wir haben ja vor der Saison ganz viel drüber geredet, über die Bench der Celtics, und haben uns überlegt, boah, reicht das wirklich so, was da von der Bank kommt? Bin auch immer noch ein bisschen skeptisch, aber so ein Sam Hauser lässt sich auf jeden Fall mit seinem Shooting vieles vergessen. Und deswegen ist es für mich schon ein kleiner Überraschungskandidat, dass er solche Zahlen auflegt. Fliegt unter dem Radar. Bin ich mir zu 100% sicher, dass du den nicht mit dabei hast. Deswegen habe ich ihn jetzt auch gleich gedroppt.
Aber es ist ein super Name. Also als du den Namen gesagt hast, war ich sofort on board, weil ich ja auch viele Celtics-Spiele natürlich gesehen habe. Und er da einfach so überraschend eine große Verantwortung trägt. Und er ist ja, also das finde ich halt immer geil, wenn du merkst, dass die Teamkollegen dem Spieler auch richtig vertrauen, weil die geben den Ball richtig gerne ab an Hauser. Sobald die sehen, der ist frei, geben die ihm gerne den Ball. Und das ist immer ein Zeichen dafür, okay, dass auch die Teammates komplett überzeugt sind. Und ja, also ich glaube, jeder, der die Celtics dieses Jahr gesehen hat, hat gesehen, was Hauser einfach für Verantwortung bekommt. Ich weiß gar nicht, das ist immer so schwer zu evaluieren irgendwie bei so jemand wie Sam Hauser, der jetzt die letzten Jahre vielleicht dann nicht so viele Minuten bekommen hat. Jetzt bekommt er dieses Jahr viel mehr Minuten. War er jetzt letztes Jahr schlechter oder hat einfach die Teamkonstellation es dieses Jahr hergegeben? Weißt du, weil am Ende, also korrigier mich gerne, wenn du ihn noch mehr gescoutet hast, am Ende ist der einfach für mich ein reiner Free, also der schießt halt Dreier. So, der kreiert die sich auch nicht groß selber, der zieht meiner Meinung nach jetzt nicht groß zum Korb, der ist halt ein deadly Shooter. Und ich bin mir ziemlich sicher, der war auch im Jahr davor bestimmt schon krasser Shooter, hat aber niemals diese Minuten bekommen letztes Jahr.
Er hat letztes Jahr 6 Minuten weniger bekommen und natürlich auch dadurch ein geringeres Volumen. Also im Endeffekt ist nur sein Volumen hochgegangen und er trifft aber halt nochmal hochprozentiger. Und das
aber
ist halt
safe stand der nicht in so vielen Crunch-Times auf dem Feld. Nee,
das ist auf gar keinen Fall. Also wenn du Spacing haben möchtest bei den Celtics, dann muss er schon echt mit auf dem Feld stehen, weil er ist aktuell, ist er eigentlich der beste Shooter. Klar, er ist jetzt kein Jason Tatum, der dann einfach in der Isolation den Pull-Up-Jumper sich selber kreiert. Ey, aber wenn du ihn frei angespielt bekommst aus dem Catch-and-Shoot, dann kannst du eigentlich schon fast zu 50% sagen, Cash, der ist drinnen. Mhm. Deswegen ist Sam Hauser ist so für mich ein kleiner Überraschungskandidat, auch wenn das Shooting, das hat Björn richtig gesagt, das war ja letzte Saison schon da. Also der ist jetzt nicht von 35% hoch auf 44%, sondern das war schon letzte Saison auch da.
Ja, nee, und das Einzige, was man sagen kann, er hat manchmal dann Phasen, wo es bei ihm halt gut läuft und dann nimmt er auch schon mal den einen oder anderen sehr wilden Dreier und auch gegen den Mann. Aber ja, es ist wie du sagst, also er wird jetzt kaum eine Isolation callen, alle wegschicken und anfangen, die Leute aus dem Dribbling zu attackieren. Wenn das passiert, dann müssen wir über MIP reden.
Ja, mein Gott.
Ich mach's schnell, weil wir über das Team und über beide eigentlich auch schon ein bisschen geredet haben. Ich habe wirklich bei beiden nicht erwartet, dass sie so gut spielen würden. Das sind Kawhi und PG. Also weder habe ich erwartet, dass die alle Spiele machen, noch dass die Eingewöhnung mit James Harden jetzt so gut läuft, noch habe ich erwartet, dass die beide weit über 30 immer noch, also sagen wir jetzt mal gerundet, aber relativ close beide 50, 40, 90 schießen, beide über 23 Punkte. Das ist schon stabil. Also das finde ich echt überraschend. Ja, wir reden über Überraschungskandidaten, was wir nicht erwartet haben. Ich habe in dieser Saison keinen Kawhi Leonard mit 24 Punkten im Schnitt gesehen. Safe nicht. Und vor allem PG und Kawhi, die beide 25 Spiele machen, habe ich auch nicht gesehen.
Mhm. Ja, dadurch, dass wir über die schon geredet haben, nehme ich das einfach mal.
Machen, ja.
Genau, nehme ich es einfach als Überleitung für eine Überraschung, die. Also wenn das keine Überraschung ist in der Saison, dann weiß ich auch nicht. Die Minnesota Timberwolves. Und
aber wir machen auch Teams.
Nein, ich gehe jetzt einfach nur zu diesen Teams und gehe zu den Spielern, die da drinnen für mich einfach eine Überraschung sind.
Sind wir auf der Bank?
Nee, also ich bin erstmal gerade eben noch bei Towns, weil wenn ihr euch vielleicht daran erinnern könnt, die ersten Spiele hat Towns so trash gespielt, dass...
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Trade-Gerüchte gab, also es wurde gerade wirklich darüber diskutiert, hey, man hat mit Rudy Gobert, hat man einen defensiven Anker unterm Korb, Naz Reid trifft 50, 40, 90 aus dem Feld, ist der viel bessere Verteidiger, sollte man Towns traden? Und ich finde, jetzt muss man ihm halt auch einfach das Lob geben, dass er jetzt seine Zahlen komplett nach oben gepusht hat und das einfach über mehrere Spiele, 50, 40, 90, das ist einfach überragend. Genauso wie Naz Reid, der steht auch fast bei 50, 40, 90. Aber auch Rudy Gobert, der auf jeden Fall ein Depoy-Kandidat ist, der dieses Team defensiv so ankert. Ich finde, ich hätte mir einfach niemals vorstellen können, dass die an der 1 stehen, dass sie die beste Defense der Liga stellen, vor allen Dingen auch in dieser Kombination Towns und Rudy Gobert, weil dieses Big Man 3 Lineup, einfach ich mir immer dachte, das funktioniert doch niemals und das funktioniert viel besser, als ich es mir vorgestellt habe. Genau, jetzt hast du gerade noch gesagt, jemand von der Bank, dann hast du wahrscheinlich hier irgendjemanden mit dabei, oder?
Von den Timberwolves. Ja, aber warte, jetzt muss ich nachgucken, nicht, dass ich was Falsches sage.
Es gibt schon den anderen, der bei den Timberwolves von der Bank performt.
Ich dachte eigentlich, wir haben schon über ihn geredet, aber wahrscheinlich startet er dann und ich scheiße jetzt rein. Nee, er startet nicht. Naz Reid. Ja.
Ja, Naz Reid. Ja.
Ja, genau. Das ist mal, weil du hast angefangen mit den Timberwolves und dann habe ich gesagt, kommt derjenige von der Bank. Und dann hast du gesagt, nee, ich rede erstmal über Towns. Genau. Jetzt hast du aber auch schon alles von Naz Reid mehr oder weniger erzählt. Aber er ist es für mich. Also, ich weiß noch, ich glaube, ich war ein ziemlicher Believer am Anfang der Saison. Ich weiß nicht mehr, wann das aufkam, ob das im Sommer schon war oder ob das ganz am Anfang dann der Saison war. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich ziemlich früh angefangen habe mit Naz Reid. Und der hat voll überzeugt. Also du hast die Quoten gesagt, das ist halt absurd für einen Big Man, dass er 50, 40, 90 schießt. Und zwar wirklich 50, 40, 90. Ihr könnt gerne in die Stats gerade reinklicken, Leute. Er wirft genau das Volumen oder diese Quoten richtig krass. Ist bei 13 Punkten, 4,6 Rebounds. Ist jedes Mal ein Energy-Player, wenn er von der Bank kommt. Pusht die zweite Unit. Also gefällt mir super gut.
Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo es mit den Timberwolves in der Saison hingeht. Also ich glaube, viele sind gerade eben so auf dem Trip. Ja, das ist jetzt bloß eine Phase, das ist bloß ein Regular-Season-Team. Mhm. Aber ich glaube, dass die in der ersten Runde, wenn es blöd kommt und du triffst auf die, die können dich schon überraschen. War das nicht die Serie letztes Jahr, Nuggets gegen Timberwolves, wo auch die Nuggets gesagt haben, das war für uns mit die härteste Serie? Habe ich das noch richtig im Kopf? Die haben noch gegeneinander gespielt.
Das kann sein, aber die haben die ja ge-Gentleman-sweept. Also die haben 3-0 geführt, dann hat Minnesota 1 gewonnen und dann haben es die Nuggets 4-1 zugemacht. Ja. Aber ja, das wird es wahrscheinlich gewesen sein, weil sie natürlich halt Gobert hatten gegen Jokic. Mhm. Und wahrscheinlich macht es Gobert einfach super schwer. Ich war da auch sofort, ich dachte, ich finde bei diesem Timberwolves-Team die Parallelen zu diesem Utah Jazz-Team von vor ein paar Jahren ist einfach sehr krass. Also du hast Gobert jetzt natürlich in der Mannschaft, so du hattest damals Donovan Mitchell, Ant ist mittlerweile sicherlich besser als das, was Donovan damals war, aber er muss auch erstmal jetzt in den Playoffs zeigen, dass er da Jahr für Jahr krasse Leistungen bringen kann, Ant. Und ja, am Ende, du hast es mit Towns schon gesagt, Towns hatte gestern geile Momente gegen Miami. Also er wurde ja immer von Jimmy Butler getrashtalkt, dass er zu soft ist und bla bla bla. Ey, der hat Jimmy Butler ein paar Mal richtig alt aussehen lassen. Der hat in der Crunch-Time gegen ihn aufgepostet, der hat Offensiv-Rebounds an Jimmy vorbeigeholt, runtergeholt, sofort den Alley-Oop geworfen auf Gobert, der dann über Bam stopft. Also das war eine krasse Respektsache, glaube ich, gestern für Towns. Das hat ihm sicherlich gut getan.
Ja, Finding Towns hat auch endlich mal eine andere Körpersprache, was ich bei ihm in der Vergangenheit immer ganz furchtbar fand. Towns hatte immer so eine, Es geht mir alles am Arsch vorbei, Körpersprache. Vor allen Dingen in der Zeit mit Wiggins habe ich mir immer beide gedacht, wollt ihr eigentlich beide überhaupt hier sein in dieser Liga? Oder das ist halt schon ein paar Jahre her.
Ich denke, in der Liga schon. Aber die Frage sollte eher sein, willst du in Minnesota sein? Ja, und ich glaube, das sagen die meisten. Nee. Das war eben witzig, genau. Weil wir haben ja gerade Dezember. Und das war Minnesota in Miami, hat da gespielt. Und dann dachte ich mir auch so, überleg mal, du bist aus Minnesota, darfst jetzt nur so ein Wochenende nach Miami oder ein paar Tage hast du Auswärtstrip und musst danach wieder weiterfliegen und denkst dir so, ich wäre so gerne hier. Ich wäre so gerne hier und würde immer spielen. Okay, lass mal noch den ein oder anderen Spieler reinwerfen.
Ich habe noch einen, der ist der Überraschungskandidat schlechthin eigentlich. Okay. Der steht direkt als Synonym neben Überraschung. Das kann eigentlich gar nicht sein. Der Typ war für mich komplett Trash. Ich habe gedacht, in seiner Karriere ist bald vorbei.
Oh, warte, lass ein Quiz draus machen. Okay. Komplett Trash. Position ungefähr?
Point Guard. Spielt in einem Team, was auf der Point Guard Position die letzten Jahre echt die Arschkarte hatte.
LaMelo?
Eastern Conference.
Aber der ist schon wieder verletzt.
Ja, Eastern Conference gebe ich dir mal als ersten Tipp.
Okay, du wirst jetzt kaum sagen, Dennis war die letzten Jahre Trash.
Mm-mm. Du warst schon dort. Community
Charlotte? Achso, ich war schon dort. Chicago.
Mhm. Ja, okay, jetzt haben wir einen richtigen.
Ja, Kobe White, stark.
Genau, richtig. Kobe White, are you fucking kidding me? Ey, der Typ hat letzte Saison 9,7 Punkte aufgelegt. Man hat wirklich darüber geredet, sollte der überhaupt noch so viele Minuten bekommen? Kann man den irgendwie weiter traden? Bekommt man irgendwas für diesen Kerl? Und jetzt steht der gerade eben, also Bulls-Fans, ihr wisst es, weil ich habe die letzten Tage immer so ganz vorsichtig, hey Max, ich weiß, die Bulls sind scheiße und so, aber kriegst du mit, wie Kobe White gerade spielt? Und ich so, ja, ich krieg mit, wie Kobe White gerade spielt. Bulls-Fans sind auch immer so voll sweet. Ich glaube, die sind so richtig gebrochen nach dieser Lonzo-Ball-Verletzung und so ihrem ganzen. Zach LaVine ist jetzt wieder raus und DeMar DeRozan soll getradet werden. Die denken sich einfach auch einfach, wir wollen doch einfach nur ein bisschen Liebe. Umarmt uns einfach mal. Die denken sich wahrscheinlich gerade, Kobe White, danke. Ein bisschen. Aber die letzten Spiele haben sie auch echt gar nicht so schlecht gespielt. Aber ja, jetzt wieder von 9,7 Punkten hochzukommen auf 17,5 und bei wirklich guten Quoten aus dem Feld 45,2% und vor allen Dingen der Dreier fällt bei ihm jetzt gerade eben bei so einem hohen Volumen 7,5 Dreier-Attempts 42,4%. Playmaking plötzlich da. Ich dachte mir, der Typ, du bist kein Playmaker, du kannst den Ball gar nicht verteilen. Jetzt ist er bei 4,9 Assists. Der hatte letzte Saison 2,8 und das waren dann einfach nur ganz viele Catch-and-Shoot-Würfe. Also ich musste ihn einfach heute hier mit reinnehmen, weil der Typ, ich bin ehrlich zu euch, ich dachte, der hat keine große Zukunft mehr in der NBA. Ja, manchmal braucht man ein paar Jahre, bis man vielleicht auch ankommt.
Ja, vielleicht hat er sich auch einfach das Resttalent, was von Ayo Dosunmu übrig war, gezogen. Deswegen macht Ayo jetzt immer.
Das ist übrigens auch ein bester Moment eigentlich gewesen, oder kompletten Donut zu droppen. War das diese Woche? Wo er 0-0-0-0-0 hatte?
Ich glaube, das war diese Woche. Warte, ich schaue es mal nach. das war am... es war vor 8 Tagen. Also es zählt nicht mehr genau.
Schade, aber warum ich das vergessen, ey.
26 Minuten 30 gespielt. 0 Punkte, 0 Turnover, 0 Blocks, 0 Steals, 0 Assists, 0 Rebounds. Ey, das finde ich halt so krass eigentlich immer. Weil wirklich, also wenn du auf einem Basketballfeld bist, dass du mal fast schon aus Versehen einen Assist oder einen Rebound hast, davor kannst du dich kaum überhaupt verstecken.
Vor allen Dingen in der NBA zählt mittlerweile alles als Assist gefühlt.
Ja, da raste ich sowieso immer aus, wenn ich diese Triple-Double-Highlights mir angucke. Und dann passt irgendjemand zu einem, der macht dann 5 Dribblings, einen Spin-Move, legt den Ball ans Brett und dann heißt plötzlich, das war ein Assist. Like, willst du mich verarschen? Das ist doch kein Assist.
Gibt
mehr,
noch eine Timeout dazwischen, danach wird weitergespielt.
Ja, ohne Mist. Ich wollte gerade sagen, dazwischen ist noch Viertelpause gewesen, aber nee, wir zählen den Assist noch. Also die spinnen ja, was heutzutage als Assist zählt. Oh, nee, aber man muss dazu aber dann auch sagen, 2 Spiele später hat es dann wieder kurz gehabt, 24 Punkte gemacht. Mhm. Gegen Miami war ein starkes Spiel von ihm. Aber ja,
ich habe den Moment gefeiert, weil ich habe das in meiner Insta-Story gepostet und habe drüber geschrieben, wenn ich in der NBA spielen würde,
ja, das war gut.
Einfach überall einen Donut zu droppen. Ja. Oh Gott.
Okay, ich dachte eigentlich, weil du gerade gesagt hast, es ist der Spieler überhaupt, über den man reden muss, was die Verbesserung angeht. Und ich muss jetzt mal, also es gibt ja einige dafür, ne? Also es gibt ja auch einen Cam Thomas zum Beispiel, über den haben wir noch nicht geredet, der schon eine krasse Explosion hingelegt hat. Also letztes Jahr 10 Punkte im Schnitt, dieses Jahr 24. Das ist schon unfassbar eigentlich. Mhm. Ich glaube, bei ihm ist einfach schwierig, weil er auch einiges an Spielen schon verpasst hat. Aber wer für mich wirklich die größte Überraschung ist, und egal wie gut er letztes Jahr war, ich habe nicht erwartet, dass er so gut werden würde, es ist Halliburton. Also sorry, der Typ ist MVP-Kandidat plötzlich. Das ist der Typ, der getradet wurde von Sacramento, weil Sacramento gesagt hat, ja, wir bauen lieber auf De'Aaron Fox. War im Nachhinein wahrscheinlich nicht die richtige Entscheidung, auch wenn es für Sacramento ganz gut lief. Aber ey, der führt die NBA in den Assists an bei 12 Assists pro Spiel, macht dazu noch 25 Punkte, trifft sowas von locker die 50, 40 und fast 90. Nur Freiwürfe struggle da ein bisschen, ist bei 87. Und ich habe einfach nicht erwartet, dass wir so über den reden würden, aber der ist Clutch, der ist einfach der wertvollste Offensivspieler bei den Pacers, muss man sagen. Defensiv, hast du auch schon oft genug angemerkt, ist er wirklich schwach auf der Brust, kann vielleicht noch werden. Aber ich habe nicht erwartet, dass wir über Halliburton als MVP-Kandidat reden. Vorausgesetzt, die Pacers hätten den Record, was sie ja meistens nicht haben. Aber theoretisch, wenn der Record da wäre, würden wir gerade alle sagen, ja, Halliburton, Top-3-MVP-Kandidat.
Ja, also er ist auf jeden Fall einer der wertvollsten Spieler der Liga. Mhm. Durch die Bilanz ist er jetzt kein wirklicher Kandidat. Aber der Typ macht natürlich einfach unglaublich.
Ey, die Leute haben mir letztes Jahr auch eine halbe Saison erzählt, Luca ist ein MVP-Kandidat und die Mavs waren an der 12.
Ja,
also das ist dann darf ich hier mal kurz Halliburton als MVP-Kandidat nennen.
Ja, ich glaube, so Top 4 muss man schon rein, damit man ein MVP-Kandidat sein kann. Aber trotz allem, ja, es ist schon eine Überraschung. Also dieser extreme Sprung nochmal nach vorne, vor allen Dingen auch vom Volumen. Ich muss mir das mal nochmal kurz aufmachen, weil ich glaube, ja, geht natürlich nicht. Ey, wie oft diese NBA-Stat-Seite einfach nicht funktioniert, wenn ich sie brauche.
Ich kann es dir sagen, also er trifft er nimmt 2 Field Goals mehr als letztes Jahr, er nimmt über einen Dreier mehr als letztes Jahr und er geht einmal mehr an die Freiwurflinie auch als letztes Jahr.
Ja, wie viel? Er spielt 1,5 Assists mehr als letztes Jahr bei der gleichen Turnover-Anzahl. Genau. Ja, das ist noch das Einzige, was ich noch nachschauen wollte. Ja, nee, super Pick. Also Halliburton, große Überraschung im Sinne von, dass man nicht gedacht hat, dass er dann so schnell da hinkommt. Das Talent ist auf jeden Fall da. Jetzt, der Kerl ist noch so mega jung. Generell bei den Pacers, ich weiß nicht, bin auch ein bisschen überrascht, dass Obi Toppin dann doch so gut funktioniert, aber das liegt auch viel an Halliburton. Also diese, da haben wir beide gesagt im Sommer, ich kann mich noch dran erinnern, wir beide haben gesagt, eigentlich müsste das ganz geil aussehen. Halliburton macht das Spiel ganz gerne schnell, Obi Toppin ist ziemlich athletisch. Vielleicht auch so ein klein wenig überraschend, dass Obi Toppin dann den Dreier auch so hochprozentig trifft. Wenn ich das hier nachschaue, Obi Toppin trifft den mit 38,3% aktuell hier.
Stabil.
Mhm. Ja, deswegen kann man auf jeden Fall mit reinnehmen, Indiana Pacers.
Ich habe noch jemand. Oder willst du noch was dazu sagen?
Nee, Pacers sind wir
durch. Ich hab jemand, den hat überhaupt niemand auf dem Schirm, glaube ich. Und das ist ein Spieler, der letztes Jahr ein paar Spiele in Deutschland gemacht hat und brutalst ausgebuht wurde in Berlin und in Hamburg.
Ja, obvious, muss man mit reinnehmen, Dylan Brooks.
Hat der sich den Arsch aufgerissen im Sommer, wirklich. Der hat nach dieser katastrophalen Memphis-Saison, wo Memphis angeblich gesagt hat, unter keinen Umständen wollen wir Dylan Brooks zurückhaben, egal zu welchem Wert. Der ist jetzt in Houston, macht die gleichen Punkte wie letztes Jahr, gleiche Rebounds wie letztes Jahr. Darauf gucken wir nicht so sehr. Wir gucken auf seine Quoten. Der ist von einem Spieler, der eine Katastrophe war im Shooting, unter 40% Feldwurfquote, 32% Dreierquote, ist der plötzlich hoch auf fast 50 aus dem Feld und fast 40 von der Dreierlinie. Das ist krank. Und seine Defense ist geil. Er ist ein einflusswirksamer Spieler. Weißt du, also er ist wirklich einflussreich in dem, wie er spielt. Bei den Rockets, ich finde, er gibt diesem Team auch so ein bisschen eine DNA. Er ist irgendwie ein guter Locker-Room-Guy von allem, was man mitbekommt, was er bei den Grizzlies ja überhaupt nicht mehr war. Also ich feiere Dylan Brooks' Entwicklung wirklich.
Ja. Man könnte sagen, die große Mittelfinger-Season von Dylan Brooks.
Ein bisschen, also, ja.
Ja, also es ist wirklich so, es wurde
stimmt,
echt...
Stimmt, weil die Grizzlies auch so abkacken.
Genau, richtig. Übrigens, Ja Morant gibt sein Comeback gegen die Pelicans. Ich bin so gespannt.
Wann?
Also, gegen die Pelicans, jetzt das nächste Spiel. Ich glaube, vom 20. auf den 21.
Geil.
Hab's auf, also ist heute auch überall schon auf Twitter, Instagram habe ich es gelesen. Für uns. Ja, jetzt heute Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Sorry. Also okay. 1.30 Uhr. Das heißt, für euch hat das Spiel schon stattgefunden. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Hat Wemby sich schon krank gemeldet?
Mm.
Weil, also, wenn, ich glaube, Ja Morant hat ein Ziel diese Saison und das ist Wemby auf den Poster packen.
Ja. Ich bin generell gespannt auf seine ganze Körpersprache, auf sein Spiel. Der war jetzt ja doch relativ lange raus, auch mit der Sommerpause. Und vor allem, die Grizzlies stehen einfach so scheiße da. Ich weiß gar nicht, wie viel Energie wirst du da jetzt noch reinstecken, um zu gucken. Du müsstest jetzt, die stehen bei 6-19, Leute. Die müssten jetzt einen Run hinlegen, der jenseits von Gut und Böse ist. Und ich bin mal gespannt, wie lange sie sich selber Zeit geben, bis sie sagen, nee, das ist in der Saison, wir reißen nichts mehr.
Wir benchen jetzt wieder Jamorant.
Kommt
da 5 Spiele zurück, dann direkt auf die Bank.
Ja, nee, aber ich, also keine Ahnung, das Thema ist jetzt auch vorbei. Ich glaube, Jamorant hat seine gerechte Strafe bekommen, er hat Mist gebaut und jetzt einfach nur mal aus meiner Basketball-Fan-Perspektive, ich freue mich wieder, dass er zurück ist, weil er ist einfach ein toller Spieler, der begeistert, hat eine unglaubliche Athletik, sein Up-and-Under-Package ist einzigartig und die Memphis Grizzlies brauchen ihn einfach so ganz, ganz dringend, weil ohne Ja Morant, man hat jetzt auch einfach gesehen, den Typen kann keiner ersetzen, auch kein Marcus Smart, auch kein Derrick Rose oder sonst irgendjemand, du brauchst Ja Morant, der auch einfach diese Athletik mitbringt, der im Drive pushen kann und ja, ich bin gespannt, gegen die Pelicans, gegen Zion, wird ein geiles Duell, sein Comeback, aber ich weiß auch gar nicht, ob er sofort die volle Minutenanzahl gehen wird, I don't know.
Er ist halt schon ein krasser Athlet, also es würde mich nicht überraschen, wenn er direkt in Game Shape wäre. Mhm. Aber einen Tipp habe ich noch für euch, Leute. Vom 2.1. auf den 3.1. Grizzlies gegen Spurs.
Björn hat da schon in seinem Kalender, im Jahresplaner hat er schon sein Kreuz gemacht.
Das habe ich safe angekreuzt. Nee, ich bin mir so sicher, dass der das versucht.
Ja, ich denke auch. Und wenn es jemand schaffen kann, dann ist es wirklich er, weil er hat einfach diese unglaubliche Sprungkraft. Und wenn er dich auf dem falschen Fuß erwischt, dann...
Und er kann ihn so krass nach hinten ziehen. Mhm. Und das ist auch wichtig, weil wenn du einfach nur hochgehst, dann legt Wemby einfach die Hand auf den Ball und blockt quasi da schon deinen Dank. Aber wenn du so deinen Körper nach vorne schiebst und den Ball hinten aufziehst und ihn dann irgendwie an ihm vorbeistopfst, also weil die Hände von Wemby sind ja selbst, wenn er steht, am Ring. Das heißt, es ist schon relativ schwer, über ihn zu danken. Aber du kannst ja so ein bisschen an den Händen irgendwie vorbei oder zwischen beiden Händen durch. Ich glaube, der kriegt das hin im Laufe seiner Karriere.
Ja, plus bitte nicht noch ein weiterer What-If-Dank. Also wenn, dann stopf ihn
ja,
straight
genau,
up in die
mach
Fresse.
Mach ihn jetzt auch.
Genau, richtig. Und nicht
kein
wieder irgendwie.
Kevin Love-Dank mehr. Hör mal auf. Und hört auf, dieses Bild zu verbreiten. Das siehst du auf Sammelkarten, das siehst du auf T-Shirts. Er hat diesen Dank nicht gemacht.
In 20, 30 Jahren schauen die Leute auf dieses Bild und denken sich, das war ein Dank, der wirklich vollzogen wurde. Und dann musst du ihnen immer sagen, ey, ihr wisst schon, das war ein What-If, der ist niemals reingegangen.
Okay. Damit, da sind wir auch so richtig unbeliebte, uncoole Leute. Wenn du dann immer so zu Leuten hingehst, die so ein Shirt davon haben und dann sagst, weißt du was, ich habe das Spiel gesehen, der hat den gar nicht gedankt. Nur damit du es weißt. Das
viel
kommt
cooler
richtig,
wär's.
Richtig unsympathisch.
Wenn du so einen dicken, fetten, weißen Filzstift dabei hast und gehst dann zu seinem Shirt und sagst, warte, ich schreib dir kurz was drauf. What if... Now it's beautiful.
Yeah, what if...
Oh Gott. Ich weiß nicht, ob du noch was hast. Ich bin am Ende meiner großen Überraschungsliste. Ich könnte jetzt noch ein paar Spieler hier mit reinwerfen, wo ich mir aber denke, das ist jetzt nicht so die kranke Überraschung, zum Beispiel in Trae Young habe ich überlegt, ob ich den mit reinnehme, weil der die letzten Spiele in den letzten Wochen jetzt wirklich echt wieder verbessert aussah. So die Overall-Stats sind jetzt aber gar nicht so viel besser, aber einfach mal, um ihn hier kurz zu erwähnen. Aber jetzt, wenn ich so wirklich von der krassen Überraschung ausgehe, dann habe ich eigentlich gerade habe ich gerade keinen mehr.
Nee, also man könnte theoretisch auch noch sagen LeBron, weil ich weiß nicht, wer damit gerechnet hat, dass er immer noch so krass aussieht.
Ja, vor allem 40% von draußen schießt. Ja,
ja eben, und vor allem die Dreierquote ist so krank und ich finde einfach, dass er wirklich der Saison bisher seinen Stempel aufdrückt. Aber ja, ich glaube, wir haben die wichtigsten Leute, so Duncan Robinson und solche Leute genannt und halt nochmal, das will ich betonen, diese Rookie-Klasse ist in der Masse wirklich überraschend stark und das hat meiner Meinung nach auch keiner kommen sehen. Aber okay, dann sind wir am Ende angekommen. Es ist noch nicht der letzte Pod dieses Jahr, Leute. Ja, nicht falsch verstehen. Aber wir haben, wenn die Christmas Games waren, treffen wir uns quasi nur kurz morgens, nehmen auf, machen eine Review zu den Christmas Games, ballern euch das hoch. Und das ist dann der letzte Pod. Also da gibt's dann keine Kategorien, da gibt's keine Einführung, kein gar nichts groß. Deswegen haben wir hier heute so ein bisschen Jahresabschluss-Vibes drin gehabt. Aber nächste Woche kommt nochmal eine Folge und dann sind wir 2-3 Wochen raus.
Ja. Nee, ich fand das heute einen schönen Pod als Abschluss, weil nächste Woche wird dann einfach ein bisschen kürzer. Da gibt's eine Hallo, rein, ciao.
Hallo, jetzt, ja. Genau. Ciao, jetzt.
Schreib mich 3
Wochen
nicht an.
Nicht auf den Sack.
Genau, ja. Mann, ich schreib dir jeden Tag, wie geht's dir, was machst du?
Wollen wir heute nicht doch aufnehmen? Hast du nicht das Spiel gesehen?
Ja, genau. Nee, Leute, dann sind wir für heute durch eine sehr, sehr schöne Starting 5 plus Bonusfrage. Und ich glaube, dem einen oder anderen Spieler seinen Hack gegeben, der so normalerweise in der breiten Masse dann auch einfach untergeht. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Checkt bitte gerne unten in den Shownotes ab unseren Link für den League Pass. Dann natürlich gerne für Patreon. Das sind zwei Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Und ansonsten, Björn, an dich vielen Dank. Hat mega viel Spaß gemacht.
Ja,
wir beide hören uns dann nächste Woche nochmal zum Abschluss, kurz und knackig. Yes. Und an euch natürlich schöne Weihnachten. Genießt es mit der Family, mit euren Freunden oder wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.